Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sternerestaurant, ich klinge überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hi Leute und herzlich willkommen zur neuesten Folge à la carte. Wir sind heute im Katz Orange und zwar gibt es hier gehobene saisonale und regionale Küche. Ich freue mich ganz besonders, weil ich habe gerade schon gesehen, das Essen steht bereit und ich würde sagen, wir fangen direkt an. 2011 hatte er den großen Durchbruch mit Nur noch kurz die Welt retten. Wir begrüßen heute Tim Bensko. Ich bin mir sicher, dass ihr ihn alle kennt. Seitdem ist viel passiert. Er hat ein neues Album released, dieses Jahr im Januar. Alles nur nicht zurück. Was dahinter steckt, wer er privat ist und was ihm sonst im Kopf rumgeht und warum er wusste, dass er immer Sänger werden wird, früher oder später, das erfahrt ihr in dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist.
Hallöchen.
Ich habe nochmal drüber nachgedacht, wann ich den ersten Berührungspunkt mit dir und deiner Musik hatte. Und mir ist aufgefallen, du warst mein erstes Konzert.
Wirklich?
Mit meinem Stiefpapa, ja, in Oberhausen.
Geil.
Ja.
Das aber die Frage ist ja, in welchem Jahr?
Ja, das habe ich auch überlegt, aber es ist ewig her, weil ich glaube, ich war so 12 oder 13. Also es ist über 10 Jahre her. Über also
von welchem
13
Jahr
Jahre.
Jetzt dann? Uff, aber ich glaube, Oberhausen, das muss irgendwie, wann war denn das? Das war, glaube ich, beim zweiten
2013 vielleicht? 14?
Ja, das war die Tour.
Kann das sein?
Ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Oder ich habe es irgendjemand anders erzählt, der auch in Oberhausen beim Konzert war. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da auf dem Parkplatz stand und in meinem Auto eine Vera Birkenbiel DVD angehört habe. Mhm. Habe ich irgendwie die Vera Birkenbiel DVD-Sammlung hatte ich. Mhm. Und habe die während der ganzen Fahrten, weil ich die ganze Tour selber gefahren bin.
Ah, echt?
Die alle durchgehört habe und Dinge gelernt habe.
Warum bist du deine ganze Tour selber gefahren?
Weil ich keinen Bock hatte auf Tourbus fahren.
Echt? Aber alle finden das doch immer so geil.
Ich kenne niemanden, der das geil findet.
Wirklich? Ja. Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die das so cool fanden von so der Experience. So klar, es ist stressig, aber dass du mit allen Leuten zusammen bist und
das ist
so ein
ja,
bisschen Klassenfahrt.
Das ist ein bisschen die Frage, welche Rolle du in der Reisegruppe hast. Mhm. Aber wenn du derjenige bist, der dann da vorne auf der Bühne stehen muss und sein Gesicht hinhalten muss, keine Ahnung, hast, glaube ich, ein bisschen anderen Druck als die, die quasi Instrument spielen oder Teil der Crew sind. Und was mir auch relativ schnell aufgegangen ist, ich bin ja da in gewisser Art und Weise ja der Chef. Ist auch ganz gut, wenn deine Leute auch mal ein bisschen über dich herziehen können und du nicht die ganze Zeit daneben sitzt.
Entspannt die Stimmung ein bisschen.
Verstehe. Und das Ding ist, ich schlafe da aber auch einfach nicht geil drin. Und ich habe meine ersten Tour-Bus-Erfahrungen gemacht, als ich wirklich eine schlechte Schlafphase hatte. Und wenn du dann wirklich die ersten drei Nächte gar nicht schläfst,
ist, auch Horror
ist halt für so eine Tour nicht geil. Mhm. Und ich verbinde das halt total mit Tourbus.
Also schläfst du dann in meinen Hotels?
Ja. Also oder im Camper.
Ah.
Letzte Tour habe ich komplett in meinem Camper geschlafen. Und das ist wirklich die Tour, bei der ich mit Abstand am fittesten war die ganze Zeit, weil ich halt immer am selben Bett
Hast
war.
Du da eine Routine? Abendroutine?
Ja, die ist aber jetzt nicht aufregend. Aber das entscheidende Ding ist einfach, quasi in deinen eigenen vier Wänden zu schlafen und dein eigenes Bett zu haben.
Immer, dass es so repetitiv ist, dass du dich auch immer
also, weil du halt, kannst. Also das ist bei allen so. Wir schlafen immer, wenn wir irgendwo das erste Mal schlafen, schlafen wir per se schlechter. Einfach, weil wir wie so ein Vogel die eine Gehirnhälfte nur so ein bisschen schläft, weil sie aufpasst. Könnte ja jemand reinkommen, ich war ja hier noch nie. Mhm. Und das ist halt auf Tour, bist du halt immer nur einmal in einem Hotel. Deshalb ist es meistens doof.
Zweiten Berührungspunkt, den ich hatte, war 2022, als ich so ein Jahr lang TikTok gemacht habe. Und auf einmal hat Tim Bensko auf mein Video reagiert und ein Duett erstellt. Da war nämlich der Trend der schnellen Brille. Ja. Ich habe mir die Videos nochmal angeguckt.
Aus Legendenvideos
mit extrem vielen Klicks auch ist mir
das
aufgefallen.
Das ist das einzige Mal in meinem Leben, was ich viral gekommen habe.
Aber um kurz die Leute zu Hause abzuholen. Dieser schnelle Brillentrend, der war ja irgendwann komplett da auf TikTok. Und jeder hatte diese eigentlich ja Laufbrillen an, die so eigentlich ProfiläuferInnen immer anhaben. Und ich habe mir die auch gekauft auf jeden Fall und habe dann einen Sound gemacht, den habe ich mir angeguckt, den fand ich extrem unangenehm, jetzt rückblickend mir anzugucken. Und dann hast du ein Duett gemacht mit auch einer schnellen Brille. Dann habe ich darauf reagiert, weil du darauf reagiert hast. Und dann hast du noch einen draufgesetzt und so eine KI-Brille aufgesetzt. Ne?
Ja, das war so eine, von einer Drohne war das so eine
Brille. Stimmt.
Ja, ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich bin ja alt. Ja. Also ich bin über 40, da ist man ja quasi in der TikTok-Branche, ist man da alt. Und ich hatte da so eine Social-Media-Agentur kurz.
Ah ja?
War, das ist, glaube ich, mein dritter Versuch, eine Social-Media-Agentur zu haben. Voll Katastrophe. Und da kam man dann, die haben mir immer so Links geschickt zu so Videos, zu denen ich dann Sachen machen musste. Und das war tatsächlich das Einzige, was ich witzig fand.
Ah, krass.
Dann habe ich gesagt, ich mache jetzt da einmal so ein Video und das hat dann gleich aber sehr gut funktioniert. Da waren sie dann alle ganz hippelig und dachten, ich mache jetzt die ganze Zeit solche Videos, aber habe ich nicht.
Aber von wem kam das, dass ihr so, wurde dir empfohlen, dass du eine Social-Media-Agentur brauchst?
Ja, also nee, das ist eigentlich so klassische Plattenfirmen-Denke, die sich dann so denken, ja, warte mal, Social-Media ist wichtig, wir brauchen jetzt eine Social-Media-Agentur. Und meine Erfahrung ist damit aber, und ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die drei Agenturen, mit denen ich da gearbeitet habe, das war halt alles sehr viel Hörensagen und mach doch bitte einfach mal Dinge nach, die alle anderen machen. Und da bin ich jetzt grundsätzlich nicht so der Typ für, weil ich dann, keine Ahnung, ich kann das, halt das bestimmt mal 3 Wochen durch, aber dann fange ich an, irgendwie drüber nachzudenken, dass ich das komisch finde. Und versuche dann doch mein eigenes. Nee, ich habe da, also bin eher Freund davon, dass man so sein eigenes Ding findet. Mhm. Aber diese Videos fand ich sehr witzig.
Ich fand die auch extrem lustig.
Und ich war jetzt auch sehr versucht, heute meine neue schnelle Brille mitzubringen.
Oh mein Gott, das wäre so cool gewesen.
Seit 2 Tagen habe ich wirklich eine richtig geile schnelle Laufbrille.
Oh toll. Ja. Vielleicht können wir als Teaser für den Podcast nochmal ein schnelle Brillenvideo machen.
Ja. Ich könnte dir auf jeden Fall ein Foto von mir in dieser Brille schicken.
Ja, oder auch ein Video.
Oder ein Video.
Funktioniert auf TikTok ja besser.
Ja. Was machst du jetzt? TikTok immer noch nicht verstanden.
Ich auch nicht. Aber ich glaube, auf TikTok ist es einfach wichtig, dass man so sich selber zeigt. Ich habe da vorhin auch noch mit Ben drüber gesprochen. Einfach so dieses, was ich mir gerne angucke, sind Leute, die einfach in die Kamera labern und wo man sich so abgeholt fühlt. Weißt du, das nicht so zurechtgemacht ist, sondern die einfach so einen mitnehmen.
Das Ding ist, dass ich wirklich einfach, ich verstehe TikTok überhaupt nicht. Also ich habe für mich als Nutzer habe ich da keinen Nutzen von. Das ist mir, ich verstehe das nicht.
Ja. Naja, aber ist das für dich nicht auch total entspannt, eigentlich darüber deine Musik nochmal zu pushen?
Ja, also für mich, also als Künstler ist das eine andere Kiste. So da, ich habe da so meine Formate, die ich so mache, da singe ich dann montags mal so ein bisschen.
Music Monday,
genau. Mhm. Da cover ich dann immer so Songs und wir machen da so eine neue Version von. Keine Ahnung, ich sag's ehrlich, Format, wo ich so ein bisschen irgendwie über Sachen erzähle, das macht mir, ne, das finde ich super, macht mir Spaß, habe ich für mich so gefunden, poste ich da irgendwie auch gerne, aber ich konsumiere da nichts. Mhm. Das ist mir, ich gucke da rein und bin nach einer Sekunde gestresst, weil alle immer so aufgeregt sind. Und bin keine Ahnung, also ich nutze schon Social Media immer noch zu viel, aber das ist dann eher so Instagram-mäßig, aber...
Konsumierst du da Reels?
Auch nicht. Ich bin da auch eher so der so durchscrollt und dann so nach so gefühlten 10 Minuten, das wahrscheinlich 35 waren, feststellt, was mache ich hier?
Mhm. Aber ich glaube, so will jede Person sein. Also ich würde, glaube ich, gerne manchmal sagen, nach 10 Minuten, was mache ich hier? Aber ich mache es dann so nach 3 Stunden, dann bin ich so,
oh, ja, wahrscheinlich sind's bei mir auch mehr.
Was habe ich hier gemacht?
Aber ich hab jetzt wieder so ein Bildschirmzeitding in meinem Handy drin.
Ah ja,
ich das hatte jetzt, ich noch nie. Muss jetzt Coins dafür bezahlen, um Social Media nutzen zu dürfen.
Richtiges Geld?
Nein, das ist virtuell. Es gibt ja verschiedene Ansätze. Ich habe mehrfach schon den probiert, dass das einfach gesperrt ist für eine gewisse Zeit. Und dann, oder du hast einfach so eine Art Budget, keine Ahnung, du darfst jetzt irgendwie Social Media eine Stunde oder eine halbe Stunde am Tag nutzen und wenn es vorbei ist, ist es halt vorbei. Jetzt probiere ich es andersrum. Dann hast du quasi, du musst halt Dinge tun, um Coins zu sammeln. Zum Beispiel gehst du spazieren oder... schläfst oder kochst Essen, verbringst Zeiten mit Menschen, kriegst dafür Coins und wenn du dann sagst, du willst jetzt Social Media nutzen, musst du da reingehen und sagen, ich will jetzt 5 Minuten das nutzen und bezahlst dann mit deinen Coins, um es nutzen zu können.
Umgekehrte Psychologie. Ja. Ich glaube, das könnte am besten funktionieren.
Aber ich bin noch in meiner ersten Woche, deshalb will ich jetzt noch keine Prognose abgeben. Aber das ist jetzt schon so, dass du bist dann nach 2-3 Tagen hast du das so ein bisschen raus, wie das funktioniert und ich benutze das halt 5% von dem, wie ich das sonst benutzt habe.
Das ist krass, weil super viele Freundinnen von mir haben diese Bildschirmzeit, die dann begrenzt ist. Und ich habe noch nie den Moment gehabt, dass die Person dann, wenn das aufgeploppt ist, wenn die mir gerade was zeigen wollte, gesagt hat, oh, sorry, nee, doch nicht, meine Bildschirmzeit ist aufgebraucht.
Trotzdem weitermachen.
Ja, ist immer einfach so ein Automatismus, dass sie es so wegdrücken und dann weitermachen.
Das Ding ist, dass auch so diese Verbieterei, das ist ja meine Erfahrung damit auf jeden Fall, wenn du das dann anfängst zu nutzen, erzählst du dann 2 Wochen jedem, wie geil das ist und wie gut du das jetzt alles im Griff hast. Und nach 4 Wochen ist dein Nutzungsverhalten wahrscheinlich noch mal doppelt so schlimm wie vorher.
Ja.
Das heißt, es muss irgendwie so einen Zwischenweg geben, dass man das halt irgendwie schon auch nutzen kann, aber halt nicht in dem Ausmaße, wie man das tut. Mhm. Weil das ist wirklich crazy, was wir da für Lebenszeit verbrennen.
Das ist insane. Ja. Vor allem, es gibt ja auch immer einmal in der Woche diesen Rückblick, so viel Bildschirmzeit hast du an dem Gerät verbracht.
Ja.
Und wenn man das hochrechnet, das
da will man nicht. Will man nicht.
Du musst es ja nicht mal hochrechnen, weil 8 Stunden oder 6 Stunden am Tag ist ja schon viel. Selbst ja, wenn du sagst, das ist meine Arbeit und ich muss auch ein Video schneiden.
Aber
oder
das,
so.
Wenn man das dann doch, also es sind dann doch auf jeden Fall über einen Monat
ja.
von einem Jahr, das der einem krass. Da flöten geht. Das ist super crazy.
Ja. Ja. Was machst du, wenn du nicht am Handy bist?
Arbeiten wahrscheinlich im Zweifel. Mhm. Ich frage mich auch den ganzen Tag, was ich den ganzen Tag mache, aber ich habe irgendwie permanent Sachen zu tun. Mhm. Sei es irgendwie, also musikalisch ist es natürlich einfach, irgendwie am Song schreiben oder irgendwelche Sachen vorbereiten. Ansonsten bin ich wirklich sehr viel mit Mails checken beschäftigt. Das ist absurd, aber es ist tatsächlich einfach das, was ich eigentlich hauptamtlich tue. Einfach Sachen organisieren. Wann macht man wie, wo, was macht man das überhaupt? Mhm. Sport.
Sport? Du hast auch ein eigenes Fitnessstudio zu Hause, ne?
Es klingt jetzt einfach sehr, als wenn wir uns dann eine Theke gehen. Da gibt es eine Theke, wo du dich einloggen musst und du reingehst. Ich habe im Keller, in dem so ein bisschen Geräte stehen. Also schon überdurchschnittlich viele Geräte. Mhm. Aber ich wohne halt auch auf dem Dorf. Die Muße hätte ich nicht, da irgendwie immer 20 Minuten irgendwo hinzufahren.
Mhm. Und Tonstudio hast du ja auch zu Hause.
Das habe ich sehr eingeschrumpft, sage ich mal. Also das ist ein Rechner mit einem Mikrofon. Mhm. Also mehr habe ich nicht mehr, weil man das einfach nicht mehr braucht. Also man kann sich ja über alle möglichen Sachen aufregen, wie sie sich entwickeln. Das ist, finde ich, einfach unglaublich, wie einfach und schnell du Musik machen kannst. So. Mhm. Und ich habe jetzt auch das ganze Album, was jetzt irgendwie im Januar rauskam, das habe ich komplett alles nur so aufgenommen. Mhm. Ohne irgendwelche Akustikelemente an der Wand oder so, sondern einfach nur...
Aber hat sich das
Rechner.
Geändert, so von früher bis heute?
Also wenn ich überlege, das erste Album oder die ersten beiden, das hat mich extrem angeschränkt, wie langsam das alles ist. Mhm. Also weil ich habe dann irgendwie meine Songs auf der Gitarre geschrieben und dann hast du so ein... Ich habe die ja nicht mal aufgenommen, weil das fürchterlich geklungen hätte, die irgendwie aufzunehmen. Das heißt, ich hatte die eigentlich nur in meinem Kopf. So. Also du bist dann so ein halbes Jahr mit diesem Song in deinem Kopf mit so ein paar Notizen dazu durch die Gegend gelaufen. So, mit der Idee, das könnte ganz geil sein. Dann habe ich mich mit meiner Band getroffen und wir haben versucht, diesen Song zu erarbeiten, elendig. Ich den versucht zu erklären, was wäre, wie und wie das ungefähr sein könnte. Und dann, wenn dann so Realität auf Vorstellung trifft, das ist halt schon nicht so geil meistens. Mhm. Und wenn dann der Song da so ein bisschen stand, haben wir versucht, irgendwie davon eine Demo aufzunehmen. Auch nochmal ewig gedauert. So. Und dann sind wir irgendwann ins Studio und haben das angefangen einzuspielen, nacheinander. Es hat ewig gedauert, bis du irgendwann mal eine Idee davon hattest, wie klingt dieser Song eigentlich wirklich. Mhm. Und jetzt ist es so, jetzt habe ich meine beiden Produzenten, ruf die an und sag hier, das ist die Idee, so soll das klingen, die Bewegung soll der Song haben, die Emotionen will ich da drin hören und keine Ahnung, das und das Element, glaube ich, muss da drin passieren. Dann dauert das ein paar Tage. Mhm. Ich habe von denen quasi das Instrumental, auf das ich dann meine Sachen schreibe. Mhm. Und schreiben heißt für mich, dass ich das direkt aufnehme. So.
Das heißt also alles Song, selber?
Ja, ja. Okay. Alle Songs jetzt auf diesem Album sind eigentlich in dem Sinne meine Demos, weil es gibt kein Demo. Ich singe das direkt da rein in der Sekunde, in der mir das einfällt, weil du auch diese Emotionen nicht mehr so, kriegst du nicht so nochmal gesungen meistens. Mhm. Und das finde ich ultra geil, weil das viel unmittelbarer ist. Also es dauert halt maximal von der Idee bis zu einem vorspielbaren Song. Mhm. Dauert maximal eine Woche, das ist halt ultra geil.
Okay. Wir haben als Vorspeise gerösteten Spargel mit Pinienkern und Pflaumensoße.
Nobel geht die Welt zugrunde. Sieht aber spektakulär aus. Ich bin gespannt.
Kochst du viel?
Ja.
Was kochst du so?
Bensko allerlei nenne ich das eigentlich.
Okay. Das ist eine Mischpfanne aus allem?
Nein, ich mache mittlerweile sehr viel so Curry-Sachen. Mhm. Und das ist dann wirklich nichts Wildes. Also da kommt man irgendwie alles rein, was man dazu da hat.
Ja.
Irgendeine Art von Eiweiß und viel Gemüse. Mhm. Und dann mache ich da irgendwie so ein bisschen Gewürze rein. Und wenn ich keine Lust habe, mache ich irgendeine Currypaste da rein. Mhm. Ansonsten mache ich sehr gute Nudeln. Mhm. Das klingt jetzt erstmal unspektakulär, weil das sind einfach Nudeln mit Grimaldi-Tomaten und Burrata. Mhm. Aber es ist halt, und es ist wirklich super einfach. Aber ich habe das halt auch schon so oft gemacht und beim Meister gelernt. Ich habe in Potsdam so einen Italiener, der das einfach in Perfektion macht.
Ah ja?
Und der hat mir das beigebracht, das
wirklich? Zu machen. Wirklich?
Und das ist wirklich so unglaublich lecker. Jeder, der das bei mir einmal gegessen hat,
Habt ihr dann so eine Kochstunde gemacht und er hat dir das beigebracht?
Das ist wirklich so einfach, der hat mir das einfach zugerufen, wie man das macht. Und ich habe ihn auch dabei schon bestimmt 100 Mal gesehen, wie er es für mich zubereitet hat. Mhm. Wir haben immer, einmal in der Woche haben wir so ein Mittagsdate. Oh, gestern lustigerweise war ich da und dann gibt es immer diese Nudeln zu essen.
Oh, das ist halt, aber spezielle Nudeln dann? Oder ist egal?
Also speziell in dem Sinne, dass er die halt komplett selber macht. Der hat halt so einen Teig, den er halt irgendwie vor 100 Jahren selber angesetzt hat.
Und machst du die Nudeln dann auch selbst?
Nein.
Hast du mal Nudeln selbst gemacht?
Ich habe mir natürlich, nachdem ich das bei ihm gesehen habe, habe ich mir einmal so eine Nudeldrehmaschine habe ich einmal gemacht. Mhm. Wie dumm kann man sein?
Ja, ja.
Ich brauche sowas in elektrisch, dann mache ich das auch selber.
Ah ja, glaubst du? Ich glaube, mit so Küchenmaschinen, die muss man dann halt immer rausholen und dann ist so dieser Step.
Lass uns jetzt nicht über Küchenmaschinen anfangen. Ich habe jede Küchenmaschine, die man haben kann.
Das glaube ich dir irgendwie sofort. Du hast bestimmt auch einen Entsafter.
Natürlich habe ich einen Entsafter. Aber ich habe jetzt einen guten Mechanismus gefunden. Dass, ich habe ja einen Keller, in dem halt meine Sportsachen auch sind. Und da habe ich so ein Regal. Und da stehen die jetzt alle. Perfekt. Und wenn ich die brauche, hole ich die hoch. Und wenn ich sie nicht brauche, räume ich sie wieder runter.
Aber
das heißt, dadurch werden sie aber eben auch benutzt. Weil sonst hätte ich das Problem, die stehen in der Küche rum. Dann sehe ich die da 4 Wochen rumstehen, denke ich benutze das Ding ja nicht mehr. Mhm. Und dann verkaufe ich es wieder.
Okay.
Und dann ein halbes Jahr später denke ich dann, oh, jetzt so eine Saftpresse. Und so ist es eigentlich wirklich ganz geil. Weil wenn ich das dann irgendwie brauche, zum Beispiel habe ich mir das letzte, was ich mir zugelegt habe, ist wie heißt das, Heißluftfritteuse, diese Fritteuse?
Airfryer.
So, gekauft und dann war es 3 Tage ultra spannend und dann halt nie wieder benutzt. Mhm. Und jetzt sage ich so, alle so halbe Jahre kommt das Ding einmal hoch und dann wird da mal was drin gemacht.
Ja, das ist super. So, Airfryer ist tatsächlich eins der einzigen Küchengeräte, die ich besitze, weil ich koche relativ selten. Und sehr gerne Sachen, die schnell gehen. Und da kann ich halt super schnell Gemüse und Kartoffeln reintun, weißt du?
Aber es ist ja auch wirklich, also wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich auch wirklich sehr viel weniger kochen.
Ja.
Das ist halt wirklich, ich bin ja 2014 aus Berlin rausgezogen und da war halt wirklich gar nichts. Außer irgendwie so eine Viertelstunde entfernt hatte ich ein Kaufland, glaube ich. Mhm. Und dann zwangsläufig habe ich dann angefangen, irgendwie Sachen zu kochen. Mhm. So. Aber in Berlin würde ich auch nur bestellen.
Oh ja, auf jeden Fall. Das passiert schnell. Vor allem, wenn man irgendwie alleine wohnt. Oder ich liebe es halt zu kochen mit vielen Personen, aber das passiert nicht so häufig.
Ja.
Und an sich ist Kochen auch schön, so eine schöne gesellschaftliche Sache.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist natürlich auch, wenn du da ein Kind hast, dreht sich das nochmal.
Ja, verstehe.
Zum einen, weil du natürlich auch willst, dass das so eine halbwegs anständige Sache ist.
Ja.
Zum anderen aber auch, weil es dir ein bisschen Freizeit gibt. Das ist ein guter Moment, sich auszuklicken. Sag, ich mache jetzt mal 3 Stunden Abendbrot. So, dann bist du da irgendwie so am Rummachen.
Und dann macht er Nudeln.
Aber es ist witzig, weil dann dreht sich das irgendwie so, dass das so das Essen so Mittel zum Zweck ist. Mhm. Sondern du fängst wirklich plötzlich an, das irgendwie zu appreciaten. Das Kochen kann auch, das macht auch wirklich Spaß. Mhm. Du hast plötzlich so einen Abschaltmoment, wo du das in Ruhe machst und denkst, du willst das auch geil machen. Und dann bin ich eh so ein Typ, der Sachen dann so ausnördet. Und keine Ahnung, wenn ich jetzt diese Nudeln mache, die eigentlich super langweilig sind. Mhm. Das muss dann auch irgendwie auch immer geil aussehen. So. Mhm. Und das fängt dann irgendwann auch ein bisschen Spaß zu machen.
Ja, verstehe. Dein neues Album, Alles nur nicht zurück, ist gelauncht im, sagt man, launchen zu einem Album. Kann man schon sagen, oder?
Ja, das kann man
sagen. Naja, Januar, oder? 2026, dieses Jahr?
Ich weiß nicht mehr, an welchem Tag. Schon mehr so lange her.
Vergisst du viele Sachen?
Nee. Also mein Kernproblem ist, dass ich nichts vergesse. In meinem Leben.
Hm. An die Podcast-Folge, die ich vorhin angesprochen habe, hast du dich irgendwie nicht erinnert.
Nee, ich erinnere mich daran, dass ich da war. Ich habe dann immer so, wie sagt man, so Glimpse davon, so Kleinigkeiten, die ich mich dann da so erinnere. Mhm. Nee, ich habe schon Sachen auf dem Schirm, richtig doll. Aber ich merke auch, dass das aber auch schon so, ich muss mir auch viel mehr aufschreiben. Mhm. Also so vor 5, 6 Jahren eilte mir mein Ruf voraus, dass ich bei allen Sachen alle Details immer irgendwie noch wusste, wann, wie, wo, was ist. Also wenn du mir einmal sagst, dass ich am 27.12.2027 das und das machen werde, dann weiß ich das bis dahin eigentlich noch. Mhm. Aber ich hoffe mal, dass das so bleibt.
Naja, zurück zum Album. Klar, also der Titel klingt sehr nach so einem schon starken Cut. Wohin willst du nicht mehr zurück?
Ja, ich bin einfach grundsätzlich kein Riesenfan so von Nostalgie.
Nicht?
So, ich weiß nicht, warum das so ist, ob das so ist, weil ich bin ja in der DDR noch geboren und merke natürlich schon so in meinem so elterlichen Umfeld, so, dass da eine große Nostalgie da ist. Und ich, ne, vielleicht ist das deswegen, dass ich so ein bisschen so bin, dass ich als so Kind von denen will ich das als extra nicht. Und keine Ahnung, mir ist irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen aufgefallen oder klar geworden, dass irgendwann in so einem Leben und auch in der Karriere, was ja aber irgendwie das irgendwie gleichzeitig irgendwie ist irgendwie auch das Gleiche, so ein Punkt kommt, wo das so switcht, wo du anfängst, nur noch Geschichten zu erzählen von damals und dich viel weniger beschäftigst mit Dingen, die du vor dir liegen. Mhm. So, weil ich das auch viel so in meinem Umfeld beobachte von Leuten, die irgendwann nur noch erzählen, oh, weißt du, noch, da und da. Und ich habe natürlich auch mittlerweile, ich könnte jetzt hier 8 Stunden lang Anekdoten erzählen aus meiner Musikkarriere, die unglaublich sind. Mhm. So, und das ist irgendwie auch spannend, aber sich daran festzuklammern und so, und dass es irgendwie nur noch sich darum dreht, das ist einfach nicht, ist irgendwie einfach nicht meins. Ich versuche mir das eher so ein bisschen, das Leben so projektmäßig zu denken, so, ne, dass ich jetzt, mache ich für die nächsten 2 Jahre, ist das und das ein Thema, auf das ich mich stürze, wo ich all meine Energie reinlege, so, und wenn das durch ist, gucke ich, was danach kommt, statt, ja, das ist halt irgendwie, man irgendwann nur noch da sitzt und sagt, weißt du noch früher, als ich mit Kim Kardashian bei den MTV Awards war. So, weißt du, das so. Das ist eigentlich so ein bisschen so das, was so oben drüber steht.
Also alles nur nicht zurück zur Nostalgie, zur Vergangenheit.
Genau. Also weil das Ding ist, also man kann ja, also das ist ja genauso gefährlich, sage ich jetzt mal, wenn du deine Vergangenheit versuchst, komplett wegzuschieben. So von wegen, alles wäre nicht passiert. Das ist ja Quatsch. Also weil die macht einen ja zu dem, der man heute ist. Und im besten Fall lernt man ja aus seinen Erfahrungen. So. Aus den, vor allem aus den Negativen, wäre gut, daraus zu lernen, damit man ja hoffentlich das nicht noch 10-mal das Gleiche nochmal von vorne macht. So. Und ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es im Leben ein bisschen darum geht, sich zu entwickeln. Also nicht nur, also das Gefühl ist jetzt fast untertrieben, es erhärtet sich sehr. Dass ich habe irgendwie sehr, ich glaube sehr daran, dass es eigentlich nur darum geht, maximal viel zu lernen in dieser Erfahrung, in der wir hier sind. Mhm. Und das, ja. Deshalb wäre es irgendwie schon auch schlau, sich mit den Sachen zu beschäftigen, die einem so passiert sind.
Schreibst du dann Tagebuch?
Ich würde so unendlich gerne Tagebuch schreiben. Ich habe dieses Jahr wieder probiert, mir so ein ultra geiles Teil gekauft. Aber das wird so schnell zu so einem verpflichtenden Etwas für mich. Und dabei ist aber gar nicht das Tagebuchschreiben das Problem, sondern das Problem ist einfach, dass ich grundsätzlich zu viele Sachen mache. Und das ist eigentlich so gerade der Prozess, in dem ich gerade bin, so zu lernen, nichts zu tun. Also um irgendwie eigentlich aus so einer Langeweile heraus sich dann irgendwie ergibt, was als nächstes passiert. Also, und das ist jetzt gerade auch bei dem Album für mich so total Thema, weil das für mich irgendwie ein Abschluss ist, so musikalisch auch von allem, was irgendwie, keine Ahnung, mit 16 angefangen hat. Und ich jetzt gerade mich wirklich dazu zwinge, nicht mich in das nächste Projekt zu stürzen. Und ich habe das irgendwann im Internet auch verkündet, dass das jetzt passiert. Und gezwungenermaßen muss ich deshalb ständig darüber sprechen. Und dann erzähle immer so meine Sachen dazu und im Hinterkopf ich aber 15 Sachen, von denen ich weiß, die mache ich aber dann eigentlich direkt danach. So, das habe ich jetzt in den letzten Wochen alles wieder gestrichen. So, nee, mach mal nicht. So.
Also bist du dich einfach nach der, weil du gehst ja erstmal noch auf Tour.
Genau, ich gehe jetzt auf Tour.
Im Mai?
Im Mai. Und wenn die Tour vorbei ist, am 26. Mai hier in Berlin.
Dann wirst du dich ordentlich langweilen.
Dann wirklich mache ich nichts. Ich freue mich richtig darauf, so ein halbes Jahr lang einfach so Termine zu haben. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich habe dann so einzelne Konzerte zwischendrin noch. Und da freue ich mich richtig doll. Da hast du so alle 2 Wochen fährst du dann dahin und spielst so dein Konzert. Aber ich habe halt nicht irgendwie so ein Riesenprojekt drumherum, dass ich irgendwie inhaltlich irgendwie mit Leben füllen muss oder irgendwie bewerben muss die ganze Zeit. So. Also auch für dieses ganze Social-Media-Ding. So. Ich habe da richtig Lust, geile Sachen zu machen, aber ich mag das nicht, wenn sie aus so einem, keine Ahnung, es fühlt sich an, als gerade fühlt sich für mich an, als wäre das, als wäre ich in so einem Modus, in dem ich immer auf ein fahrendes Fahrzeug drauf springe. Und ich würde gerne mehr vor der Abfahrt mir überlegen, was ich da eigentlich machen möchte. So. Das ist ein unglaubliches Bild, muss ich mir selber loben.
Ich war auch gerade noch so ein bisschen drin gefangen, aber ja, das klingt auf jeden Fall sehr vernünftig für das, was jetzt noch ansteht. Und bei der Tour bekommt man ja so immer eher so die Highlights mit. Hast du auch mal so Tourstops gehabt, wo du so einfach nur funktioniert hast? Oder bist du immer komplett dabei?
Das ist ja bei einer Tour leider immer so ein bisschen für einen Sänger das vorherrschende Thema. Das ist eigentlich das, was ich auch gerade schon zum Thema Tourbus meinte. Du spielst halt am Ende sind das, glaube ich, 17 Tage.
Darf man sich aussuchen, wie lange eine Tour geht als Künstler?
Ja, na klar. ist dann schon also so ein bisschen im eigenen Ermessen.
Also könntest du auch sagen, du spielst 5-Tage-Tour.
Ja, das ist am Ende ein bisschen ein wirtschaftliches Ding, weil du halt ja unendlich, also so eine Tour ist ja sehr viel aufwendiger als so Einzelkonzerte, die man ja so im Sommer vielleicht dann so spielt. Und du willst dann schon, dadurch, dass du halt so viel Equipment leist und ne, einen riesen Aufwand betreibst, um das irgendwie auf die Beine zu stellen, willst du schon eine gewisse Anzahl an Konzerten spielen, damit das am Ende halbwegs irgendwie sich rechnet auch. Aber man spielt ja wirklich in sehr kurzer Zeit ultra viele Konzerte, es ist halt ultra anstrengend. Zum Glück ist es ja jetzt im Mai, ne, das ist jetzt nicht so irgendwie so Saison, bei der man irgendwie ultra Angst haben muss, sich irgendwie zu erkälten oder so. Aber ich hatte das natürlich ultra oft schon. So, und wir haben ja auch bei der letzten Tour, wirklich, mussten wir nach dem dritten Konzert, die haben die ganze Tour abgebrochen quasi. Also da muss man sich wirklich vorstellen, mich am Tag davor war ich kerngesund. Und dann musste ich in irgendeine komische Fernsehsendung, was völlig unsinnig auch war.
Also während der Tour.
Ja, ja. Und ich da, also muss ich mich jetzt nicht drüber aufregen, warum das passiert ist, aber da habe ich halt eine Nacht ultra schlecht geschlafen, deswegen. Und am nächsten Tag war einfach vorbei. Ist richtig, richtig Körper quasi kollabiert und gesagt, Scheiße. Du, mein Lieber, machst jetzt mal 4 Wochen gar nichts. So. Und es war also wirklich richtig morgens da hingekommen und war halt müde und ein bisschen fertig, aber hatte halt gar nichts an der Stimme, nichts. Alles war völlig normal. Soundcheck, alles normal. Geh abends auf die Bühne und dann richtig so.
Hast du dann aber da noch durchgezogen quasi?
Nee, keine Chance. Das war, okay. Du hast richtig gemerkt im Konzert.
Also du warst auf der Bühne, hast währenddessen abgesagt.
Ja. Stellte sich danach raus, dass das quasi in dem Sinne eigentlich Long-Covid war.
Ah ja.
Das ist ja dann immer so ein Nervending. Also das hat halt nichts irgendwie mit Erkältung oder keine Ahnung was zu tun, sondern es ist einfach irgendein Nervending gewesen, was komplett durchgedreht ist. Ich hatte das in dem Zeitraum 3-4 Mal, dass ich so von heute auf morgen nichts mehr konnte. Oh, so von kerngesund zu ich kann gar nichts mehr. Und ich habe das auch bei vielen in meinem Umfeld gesehen, die das alle ähnlich hatten. Aber natürlich in anderen Auswirkungen, das ist das Fiese daran. Das geht halt immer aufs Schwächste, also beziehungsweise nicht aufs schwächste Glied, sondern eher auf das, was dich am meisten schwächt, sage ich jetzt mal. Also kann, wenn ich Fußballer gewesen wäre, wäre es mir in die Beine gegangen.
Ja,
so.
Okay.
Aber dadurch, dass meine Stimme mein Werkzeug ist, geht es mir halt immer auf die Stimme.
Ist das dann einfach irgendwann vorbeigegangen? Also weil du gerade meintest, du hattest
nicht. Nee, ich habe dann irgendwann jemanden gefunden, der in der Lage war, das irgendwie zu auch zu behandeln. So. Also Schulmedizin hat das, glaube ich, bis heute nicht begriffen, dass das existiert. Aber ich habe dann jemanden gefunden und dann war das, also konntest du wirklich zugucken, wie das weggegangen ist.
Das ist krass.
So, und ich habe das seitdem gar nicht mehr.
Was hattest du dann für Gedanken bei der Tour, als du die abgesagt hast? Macht man sich dann wahrscheinlich unnormal Druck, oder? Weil du gerade
natürlich, das ist ja, das meine ich ja, das, wenn das so über einem schwebt, ist halt super schwierig. So. Und die meisten Menschen sind ja da total verständnisvoll, aber es gibt halt auch einige, die dann denken, oh, jetzt hat er schon wieder Konzerte abgesagt. So, ja, sorry, dass wir während Corona Touren verschieben mussten, konnte ich jetzt nichts dafür. So.
Ja.
Aber ja, am Ende kann man halt nicht mehr machen, als sich irgendwie auf sich achten. Und ich bin da schon, also ich bin jetzt der letzte Mensch, der auf der Tour irgendwie freidrehen würde, weil ich mir schon denke, derjenige, der zum letzten Konzert kommt, wäre schon geil, wenn der das gleiche Konzert bekommt, wie der, der beim ersten war. So, aber klar, also das ist, ich bin auf der Tour, mache ich nichts anderes, als mich in mich hineinzuhorchen. Wie fühlt sich das an? Bist du fit? So. Aber ich bin dieses Mal sehr guter Dinge.
Worauf freust du dich am meisten bei Natur?
Ich weiß nicht, ob man das jetzt so verallgemeinern kann. Also grundsätzlich, ja klar, du spielst halt das erste. Nee, also weil sich das sehr verändert hat für mich jetzt bei dieser Tour, glaube ich. Grundsätzlich ist beim Schreiben stelle ich mir halt vor, diese Songs auf einer Bühne zu spielen. Und stelle mir dann vor, wo die Leute mitsingen und so, was da so passiert. Aber keine Ahnung, irgendwie sind diese Songs, die haben irgendwie eine andere. Irgendwas ist an denen anders. Das hört man, glaube ich, ab dem ersten Satz, dass irgendwas ist anders. Das zu beschreiben, macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Muss man sich einfach anhören, merkt man dann schon. Und ich glaube, dass das, also das macht auch irgendwie, dass das bei diesen Konzerten anders wird. Und dann hast du ja auch das, deshalb ich liebe das auch, Konzerte drinnen zu spielen, weil du dann diese Lichtsituation hast. Das hast du halt draußen immer nicht so richtig. Und du hast bei der Tour mal die Chance, dass man einmal wirklich so, dann machst du mit den Songs das, wofür du sie eigentlich geschrieben hast. Und das ist eigentlich immer nur in diesem Tour-Abschnitt so. Das ist irgendwie ein sehr kurzer Zeitraum, in dem die mal so passieren, wie man sich das so denkt. So. Keine Ahnung. Und ich glaube, dass die eine andere Nähe erzeugen. Mhm. Und darauf freue ich mich eigentlich, weil ich einfach sehr das sichere Gefühl habe, dass die Leute da anders rausgehen, als sie reingegangen sind.
Die Songs sind persönlicher auch, oder?
Ja, ich tue mich mal ein bisschen schwer mit dieser Formulierung, weil wenn ich einen Song schreibe, ist er irgendwie immer persönlich, ne? Aber irgendwie gleichzeitig auch ja. Mhm. Also sie haben einfach eine andere, das meine ich mit anderer Nähe. Sie haben eine andere Unmittelbarkeit, weil ich habe schon immer meine Songs selber geschrieben, aber eigentlich immer sehr rückblickend. So, und keine Ahnung, wenn du jetzt, das ist wie wenn du schreibst Tagebuch, oder? Wenn du jetzt heute... Nee, weil du das vorhin so gefragt hast. Ja. Wenn du jetzt heute was in dein Tagebuch schreiben würdest, über was dir vor 3 Jahren passiert ist, würdest du ja anders darüber schreiben, als wenn du das 5 Minuten später machst. Mhm. Oder, keine Ahnung, eine Woche später. Und das ist eigentlich genau der Unterschied dieser Songs, dass ich jetzt nicht so Jahre später im Rückblick dachte, oh, das war doch immer ein gutes Thema, das hat mich jetzt lange beschäftigt, schreib mal darüber. Sondern wirklich eigentlich immer, wenn so eine Phase vorbei war, durch die ich da irgendwie in den 2 Jahren gegangen bin, am Ende dieser Phase so das Gelernte direkt aufgeschrieben habe. Diese Unmittelbarkeit macht einfach eine andere Nähe. So.
Ja, es ist auch, glaube ich, je weiter ein Ereignis in der Vergangenheit liegt, desto mehr romantisiert man es ja auch.
Ja, du verklärst das halt komplett. Und ja, keine Ahnung, gleich, dass man das halt dann selber, glaube ich, schon so durchgekaut hat, tut man sich ein bisschen schwerer damit, eben wirklich da richtig reinzugehen. Mhm. So, was ja irgendwie auch vernünftig ist. So, man muss ja nicht immer irgendwie 5 Jahre, nachdem du durch irgendeine Emotion durch bist, da komplett wieder reingehen, sondern du hast halt dann eben eher eine beobachtende Funktion, was auch gut und richtig ist. Mhm. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wenn man so, also ich stelle mir natürlich immer wieder die Frage, warum veröffentlicht man eigentlich solche Songs? So, ich könnte ja einfach schreiben und dann freue ich mich, dass ich das jetzt für mich gemacht habe. Mhm. Und mir ist schon irgendwie sehr klar geworden, dass das, was mich, also warum für mich Musik so besonders ist, ist eben, dass ich mich darin wiederentdecken kann. So, und das ist, wenn ich jetzt Songs schreibe, ja nichts anderes. Am Ende gibt es diese Songs in der Hoffnung, dass irgendwie Menschen das hören und denken, ach krass, guck mal, der erzählt aus meinem Leben. Mhm. So. Und ich glaube, dass das eine unglaubliche Fähigkeit von Musik ist, dass du, es kann dir wirklich einfach viel nicht abnehmen, aber es kann dir leichter machen, durch Sachen durchzugehen, einfach zu sehen, ach krass, ich bin nicht der Erste, der das durchgemacht hat.
Mhm. So geteiltes Leid ist halbes Leid.
Und du, ja, das ist auch schön.
Ja, aber du identifizierst dich ja mit gewissen Songs. Ja. Ich meine, man hört ja nicht ohne Grund, wenn man Heartbreak hat, so Love-Songs, so Heartbreak-Songs. Wenn man so diese Songs hört und sich so denkt, ja Mann, genau den Schmerz fühle ich auch.
Voll. Aber das ist auch so ein bisschen, also das ist wieder die typische Benz-Kosche Philosophie, die hier wieder ausbricht. Da geht es einfach darum, sich verbunden zu fühlen. Das ist das, worum es sich bei uns allen dreht. Das ist unser aller... Also alles, was gerade in dieser Welt passiert, passiert, glaube ich, sehr, weil wir uns nicht mehr verbunden fühlen zueinander. Mhm. Und Social Media hat bestimmt tolle Seiten, aber das Kerndings davon ist, dass es uns voneinander isoliert. So. Obwohl wir eigentlich so, glaube ich, vom Wesen her müssen wir uns verbunden fühlen. So. Und das ist eine Sache, die Musik einfach ultra, ultra gut leisten kann und auch ohne Nebenwirkungen leisten kann. Ja. Also es passiert ja auch, keine Ahnung, wenn du Fan von einem Fußballverein bist, so, dann hast du dieses Gefühl auch.
Ja, auf einmal fühlen alle das Gleiche.
Ja, aber auch alles, was wir so an Radikalisierung in dieser Welt sehen. Ich glaube, dass die Motivation ist schon immer die, sich einfach irgendwie verbunden zu fühlen zu einer Gruppe. Mhm. So, zum Thema Nebenwirkung. Ja, das kann dann halt auch in die andere Richtung gehen. Und Musik ist da eigentlich, wie ich finde, kann man uneingeschränkt empfehlen.
Mhm. Du hast mal in einem Interview mit Pierre M. Krause,
Legende.
Pierre M. Krause, der war ja bei dir zu Hause und hat bei dir zu Hause übernachtet, habe ich gesehen. Deswegen weiß ich auch, dass du ein Fitnessstudio hast und ein Tonstudio.
Der Kalender, den habe ich abgenommen.
Bitte?
Den Kalender habe ich abgenommen.
Das habe ich mich schon gefragt. Ich war so, okay, bold, das so zu zeigen, aber naja, mein Gott.
Ja, der war aber schon 3 Jahre alt, als er da hing.
Ja. Naja, auf jeden Fall hast du gesagt, dass du so der Typ dafür wärst, auf der Bühne zu stehen und dann irgendwann zu sagen, so, und das war mein letztes Konzert. Mhm. Brauchst du diese Endlichkeit oder?
Das ist eine sehr philosophische Frage.
Ja, hey, man darf ja auch mal in die Tiefe.
Ich finde das super gut. Also ich mag es tatsächlich nicht, wenn man die mit bedenkt. Das ist wirklich auch eins meiner Kernthemen, mit denen ich mich irgendwie in den letzten Monaten auseinandersetze, so in meinem Leben, weil ich das Gefühl habe, sehr lange wirklich egal auf was bezogen, immer das Gefühl hatte, ah, das wird eh vorbeigehen. Das geht, also im Vorbeigehen, also wirklich im negativen Sinne. Also Partnerschaft, auch Musik, so zu wissen, ich mache das jetzt und das wird super toll, ich weiß genau, es ist super toll, aber ich weiß, das wird irgendwann richtig scheiße werden.
Ah, ja.
So, das schon mitzubedenken, das macht halt, glaube ich, dass du einfach anfängst, dich selbst zu manipulieren oder auch in Beziehungen zu manipulieren, weil du weißt, das wird ja wieder zu Ende gehen. Das ist dann nur so eine Art Selbstschutz. Ja, wenn ich das kaputt mache, dann, ne, dann trifft es mich nicht so doll. Mhm. Aber das mag ich überhaupt gar nicht. Aber gleichzeitig mag ich es auch nicht, mich an so Sachen zu klammern. Und für mich, ich werde niemals öffentlich verkünden, dass ich keine Musik mehr mache. Weil ich das, also gibt es irgendjemanden, der das gemacht hat, der nicht wieder angefangen hat, Musik zu machen?
Ja. Ne?
Also das, ich glaube, dass das funktioniert, wenn du so aus Versehen da reingerutscht bist und das eigentlich gar nicht deins ist. Oder du einfach vielleicht auch in einem gewissen Alter bist, wo du sagst, ey, pass auf, ich muss jetzt wirklich nicht mehr auf einer Bühne stehen. Aber was passieren wird auf jeden Fall, ist, dass ich also sagen kann, weiß nicht, ob ich das dann öffentlich verkünde, ich mache jetzt einfach für ein paar Jahre das nicht. Einfach um so ein bisschen Raum zu schaffen, um zu gucken, was drängt sich denn jetzt da auf, was danach passieren muss. Das ist ja eigentlich eine Situation, in der ich jetzt gerade bin. So, ich habe einfach gar nicht das Gefühl, was Neues machen zu müssen, musikalisch. So.
Also das heißt aber nicht nochmal ein neues Album schreiben,
genau,
sondern erstmal.
Und das kann aber eben alles heißen. Es kann sein, dass ich in einem halben Jahr plötzlich einfach einen Geistesblitz habe und denke, oh, ich muss das jetzt machen. Kann sein, dass ich 10 Jahre das nicht mache. Mhm. Aber wir leben halt irgendwie in so einer Welt, in der man immer das Gefühl hat, man muss das öffentlich verkünden. Mhm. Also so von wegen, ey, übrigens, ich bin jetzt 3 Tage nicht bei Social Media, nur macht euch keine Sorgen. So, also weiß ich nicht.
Das gibt so oft auch, dass es so eine Story gibt. Ich habe mich jetzt hier eine Woche nicht gemeldet.
Ja, Entschuldigung. Wollte mich mal entschuldigen bei euch. Ich habe mir Sorgen gemacht.
Nicht mitbekommen.
Ja. Und keine Ahnung. Also das ist lustigerweise, das ist egal, wie viele Pausen zwischen meinen Alben waren. Ich habe immer gesagt, oh, ist ja jetzt ewig her, dass du da warst. Ich so, hä? Das waren jetzt 2 Jahre. Rechne mal durch, wie lange das dauert, so ein Album zu machen. Mhm. Also ich habe halt gar keine Pause gehabt. So, was ist los?
Ja.
Also ja, keine Ahnung. Also ich glaube nicht, dass ich abhängig davon bin. Ich bin niemand, der irgendwie von der Bühne geht und dann in so ein Loch fällt.
Hast du das nicht?
Nein, habe ich überhaupt nicht.
Noch nie gehabt?
Nein. Also klar, da hast du das irgendwie gerade so nach so einem ersten Konzert, dass du so ultra aufgeregt bist davon, dass einfach, ne, du lange auf so einen Moment hinarbeitest und dann passiert das und dann bist du da, keine Ahnung, sonst ist alles Mögliche los in deiner Birne. Mhm. Aber so nach Natur, nee, habe ich nicht. Nee, also
woran liegt das?
Das ist andersrum. Ich habe es wieder andersrum. Für mich ist eher so, ich musste eher lernen in den letzten Jahren, das in eine gewisse Art und Weise ernst zu nehmen, wenn Leute da klatschen. Weil ich halt immer so mit, ja, die klatschen jetzt halt nur, weil, keine Ahnung, bist ja beim Konzert, natürlich klatscht schon.
Naja.
Ja, das ist so, also keine Ahnung, ich hatte so ein bisschen war in so einem kleinen Loch in den letzten Jahren, wo ich so dachte, oh, ist das eigentlich alles so geil? So, da bin ich aber raus. Ich finde das, was wir jetzt da gerade machen, unglaublich.
Mhm. Aber würdest du sagen, es war dann eher so ein Imposter-Feeling, dass du so, ja?
Ja, voll. Mhm. Was aber einfach so ein bisschen daran liegt, dass, also ich habe wirklich mit 11, 12 Jahren beschlossen, ich will das machen. Mhm. Dann habe ich 15 Jahren jedem erzählt, dass das passiert. Weil ich das wirklich, ich habe das richtig vor mir gesehen. Ich wusste, dass das passiert. Ich habe das nicht so, ich wusste, dass es absurd ist. Dass das so ein Astronautending ist, von wegen, oh, guck mal, der kleine Tim will Astronaut werden. Ja. Aber ich wusste auch gleichzeitig, dass das passieren wird. So, und das ist so lange, kann man das jetzt so sagen, wie ich das gerade gesagt habe, bis das dann wirklich mit Leben gefüllt werden muss. Mhm. So, und dann kommt das raus und dann passiert das wirklich. Mhm. So, und das war einfach super crazy. So, dann war das so 1, 2, 3 Jahre, ist das ja, war einfach, habe ich das ganz sichere Gefühl, ist egal, was ich mache, das wird sowieso bis zum gewissen Maße unglaublich erfolgreich sein. Und das ist eigentlich das Problem. Also weil ich da dann schon so saß und so dachte, ja, also du kannst ja selber das gar nicht, du wirst es halt niemals, wie soll ich sagen, ich habe halt nie gelernt in dem Sinne dann, das ist auch Quatsch, ich habe ja 3 Sachen gleichzeitig gedacht. Also ich musste dann in gewisser Art und Weise neu lernen, wieder einfach eher so auf die innere Stimme zu hören. So. Also ich bin ja nur dahin gekommen, Musik zu machen, weil ich auf meine innere Stimme gehört habe. Dann bist du plötzlich in so einem Modus, wo du weißt, okay, das von außen, das Feedback bringt dir ja gar nichts, weil es eh nur Hype. So, weil es halt, es war klar, dass das viel zu doll war für das, was da eigentlich kam. Also mein erstes Album ist bestimmt ein gutes Album und vieles daran war auch neu für die Zeit. So, keine Ahnung, Cello in Popmusik gab es nicht. Deutschsprachig war eh irgendwie lange gar kein Thema. Also war schon vieles neu dran, aber es ist jetzt nicht, also nüchtern betrachtet, ist es jetzt nicht ultra gut. Mhm. So, es war einfach sehr viel Hype. So. Und ne, das war irgendwie so ein bisschen ein Prozess, irgendwo dann so irgendwo hinzukommen, wo man merkt, okay, warte mal, wer ist man da eigentlich? Was findet man eigentlich geil? So, und wie viel davon ist quasi wirklich echt, weil das wirklich gut ist, was man da macht? So. Mhm. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass das jetzt, keine Ahnung, mit dem Album gerade so, deshalb ist es für mich irgendwie auch so ein Abschluss, weil das jetzt sind wir da angekommen. So. Mhm. Also die Leute, die das jetzt sich irgendwie anhören oder, keine Ahnung, irgendeine Edition davon gekauft haben, mhm, das sind wirklich die Fans. So. Und von da an gucken wir jetzt mal, wo man so hinreist. So.
Da sind wir beim Hauptgang. Wir haben Salat, Aubergine mit Miso-Butter und Portobello. Und alles andere daran ist ganz schön schwierig zu beschreiben. Deswegen würde ich sagen, wir probieren einfach. Und ja.
Das sieht so gesund aus, dass ich irgendwie das Gefühl habe, uns wird keiner mehr ernst nehmen, wenn die Leute denken, dass wir wirklich solche Sachen essen.
Hey, wir essen das doch wirklich. Was meinst du?
Ich denke, das sind nur grüne Sachen.
Irgendwie gehe ich auch davon aus, dass du so ein gesunder Mensch bist. Also so, dass du so, ja, du machst ja voll viel Sport und bist so, irgendwie wirkst du so, als würdest du sowas auch zu Hause essen.
Also, ich versuche schon irgendwie so ein bisschen auf mich zu achten. Einfach weil, ja, also ich, diese Erfahrung, von der ich eben schon mal sprach, ich glaube einfach, dass man irgendwie versuchen soll, das Beste daraus zu machen. Oder ich für mich versuche, das Beste daraus zu machen. Und bin dann einfach nicht Freund davon, irgendwie meine Zeit zu verschwenden, weil ich mir irgendwie, keine Ahnung, mich den ganzen Tag saufe oder irgendwelche Drogen nehme oder die ganze Zeit Müll esse, um mich dann den Rest der Zeit davon zu erholen. Mhm. Ist aber jetzt auch nicht so, also keine Ahnung. Also ich war jetzt gerade in New York, da habe ich, glaube ich, jeden zweiten Tag einen Seven Speed Burger gegessen. Mm. Also man muss dann auch mal, ne?
Was hast du in New York gemacht?
Sich Sachen gönnen. Nee, ich war letztes Jahr da, natürlich um Urlaub da zu machen. Mhm. Hab aber dann ein Video gedreht aus Versehen. Mhm. Und bin da so durch die Straßen gelaufen, hab dann so gedacht, boah, wenn meine Eltern das mal fühlen könnten, wie sich so eine Stadt anfühlt. Mhm. Wohl wissend, dass es sie extrem überfordern wird. Und dann bin ich irgendwie so, dass ich kann das dann nicht, wenn ich so eine Idee habe, ich muss das dann umsetzen. Mhm. Das muss sofort passieren. Und dann habe ich nur irgendwie so eine Art, fast wie einen Anlass gesucht und habe dann irgendwie meiner Mutter zum Geburtstag Ticket fürs Michael Jackson Musical geschenkt.
Oh mein Gott.
Und dann, ne, habe ich das so ein bisschen rausgezögert und dann kam irgendwann raus, dass das halt nicht in Deutschland stattfindet, sondern in New York. Meine Mutter ist in ihrem Leben 2-mal geflogen, auch von mir erzwungen, damit sie das mal macht. Die ist noch nie außerhalb von Europa gewesen. Ist jetzt eher ein bisschen ängstlich unterwegs. So. Oh, das war crazy, einfach unglaubliche Erfahrung. Und das war jetzt halt, waren wir da. Also deshalb sage ich Urlaub nicht wirklich, weil es war ein bisschen anstrengend. Aber war natürlich eine krasse Erfahrung.
Wie lange warst du dann da? Eine Woche, meinst du?
Ja, so 8 Tage. Mhm. Das war für meine Eltern natürlich das Aufregendste, was sie in ihrem ganzen Leben erlebt haben.
Das ist aber total toll. So.
Ja. Und natürlich ist das ein absolutes Privileg, seinen Eltern das ermöglichen zu können. Mhm. Aber für mich eigentlich das Entscheidende ist einfach, ja, also das Glück zu haben, da dabei gewesen zu sein. Mhm. Also nicht einfach zu wissen, dass du mit deinen Eltern was machst, was in deren Lebenszeit wahrscheinlich das Aufregendste ist, was sie je gemacht haben. Ist doch, also finde ich unglaublich.
Das ist verrückt. Das ist verrückt. Und wo du gerade schon bei deinen Eltern bist, du kommst ursprünglich aus Köpenick, ne?
Mhm. Ja, das ist ein bisschen komplexer.
Ja.
Ich bin eigentlich in Mahlsdorf ausgewachsen. Das ist jetzt ein Teil von Hellersdorf. Mhm. Also oben rechts von Berlin. Und bin dann so zum Gymnasium, also so mit, wer ist man da, 12, sind wir dann nach Köpenick gezogen.
Ah, okay. Kannst du Berliner?
Klar.
Ja?
Der Witz ist,
du das manchmal?
Ja, nicht ständig. Aber das ist wirklich ein unerklärliches Phänomen in meinem Dasein. Bis ich so, sagen wir mal, 24 war.
Ja.
Also irgendwie so, keine Ahnung, Anfang 20. Wenn ich irgendwo war und einen Satz gesagt habe, wusste jeder, der ist Ossi.
Wirklich?
Ja, weil ich so krass Berlinert habe.
Aber hast du dir das dann einfach
abgewöhnt? Ich habe es mir nicht abgewöhnt. Ich weiß es nicht.
Mir ist es aber bei dir noch nie aufgefallen.
Es ist eher so, dass es gerade wieder ein bisschen mehr wird. Das ist wirklich so mit Anfang meiner Karriere war das einfach weg. Und ich habe mir da nicht mal irgendwie Mühe gegeben. Also ich sehe das ja, wenn irgendwie, keine Ahnung, meine Eltern oder mein Bruder, wenn die versuchen, Hochdeutsch zu sprechen, unglaublich. Weil du halt in jedem Wort hörst, dass die eigentlich Berlinern. Ich weiß nicht, die Leute denken immer, ich komme aus Hamburg oder, keine Ahnung, sonst was, weil ich halt nicht, weiß ich nicht, wie das kam. Aber ich bin schon immer auch so ein bisschen so, ich liebe es auch, Stimmen zu imitieren und so Dialekte zu imitieren. Deshalb, ja, keine Ahnung, geht das super leicht.
Demnächst auf TikTok Dialekt Donnerstag, da könntest du dich mal austoben.
Boah, hätte ich richtig Bock. Ich habe letztens, so war ich bei Riverboat und bin von Matze Knob da interviewt worden. Und also ich finde den, also ich fast keinen Menschen, den ich witziger finde als Matze Knob. Und dann saßen wir da beide und haben beide quasi als Franz Beckenbauer miteinander gesprochen. Also das ist wirklich der beste Moment in meiner Karriere, wirklich.
Das hört sich irgendwie nach ganz viel Spaß an.
Ist so.
Und wie war es auf dem Sportgymnasium? Das war früher mal mein Traum, auf so ein Sportgymnasium zu gehen.
Ja, war ich, also habe ich eher als schwierig in Erinnerung, muss ich sagen. Was einfach so ein bisschen damit zusammenhing, dass ich da auch irgendwie, ich bin irgendwie im April geboren und irgendwie war ich immer ein komischer Stichtag. Mhm. Ich war, hätte irgendwie, kann ich halt immer der Jüngste. Und ich kam halt auf meiner Grundschule, in der ich war, da war ich quasi der Sporttyp. Mhm. Ich habe alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Mhm. Leichtathletik, überall war ich Sport-Tim. So, immer alles gewonnen. Mhm. Und wirklich gefühlt mein erster Schultag auf der Sportschule bin ich da reinmarschiert. Da mussten wir irgendwie so 1000 Meter auf Zeit laufen. Dann habe ich erstmal auf dem Weg dahin meinen Schulkameraden erklärt, wie man das zu laufen hat. Also wie man halt so als Jugendlicher ist. Da habe ich denen das irgendwie erklärt. So muss man, wie man sich das einteilen muss und so. Mhm. Und ja, wie soll ich sagen? Lief nicht so gut für mich. Mhm. Und das, keine Ahnung, dadurch hatte ich dann so ein bisschen meinen Ruf einfach weg. Ja. So. Und ich habe wirklich ganz lange gedacht, dass ich der alleruncoolste Mensch auf dieser Schule bin.
Wirklich?
Und das hat sich dann zum Ende hin nochmal gedreht. Da stellt sich heraus, dass alle Klassen unter uns, dass ich deren Hero bin. So. Dass die alle mir alles nachkaufen und alles sein wollen wie ich. Ja, mhm. Das hat mich dann geheilt. Aber bis dahin war ich eher so das Duckmäuschen da. Mhm.
Aber,
und ich habe das auch, Entschuldigung, ich habe nee, das auch keine, ich fand es auch einfach ultra anstrengend. Sport? Ich habe das alles nicht verstanden. Nee, du, keine Ahnung, du bist dann da so mit Schulsachen beschäftigt. So, und da hast du schon viel zu tun. So, und es war jetzt auch eine von den Schulen, also da mit einem Einserschnitt rauszugehen, das war einfach nicht möglich. Mhm. So, wenn du dann immer hörst, wenn Leute irgendwie, keine Ahnung, 13 Punkte Durchschnitt beim Abi haben, denke ich mir, seid nicht böse, einfach auf dieser Schule. Auf gar keinen Fall. Also wir hatten so einen politische Weltkundelehrer, der kam rein und hat gesagt, Mensch, Freunde, super, bin ganz stolz auf euch, ihr seid alle, durch alle verbessert, war richtig gut, Notendurchschnitt 4+.
Oh.
Das war okay, wow. Also das war schon ein bisschen
nicht so wild. Motivierend.
Genau, und dann plus, dass ich halt, ich habe viermal in der Woche im Verein trainiert, am Wochenende nochmal gespielt und hatte dann nochmal zusätzlich, weil es eine sportbetonte Schule war, nochmal mehr Sport in der Schulzeit. Ich fand es aber ultra anstrengend. Ich war halt nur mit Quatsch beschäftigt. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, du brauchst ja irgendwie auch mal Luft zum Atmen. Du willst ja auch mal irgendwie als Jugendlicher mal nach Hause kommen und mal eine Stunde nicht Stress haben. So. Und wie gesagt, ich habe da eigentlich immer noch mit zu kämpfen, dass ich immer, wenn ich nichts zu tun habe, suche ich mir was ich zu tun habe. Mhm. Das ist immer machen, machen, machen. Also, ne, weil du halt in der Schulzeit das die ganze Zeit so war. Und das kann ja nicht geil sein. Also, so ein Hirn braucht auch mal
Langeweile soll gut sein.
Das ist also Kreativität. Extrem gut. Kann nur, ich sag mal, die deutsche Sprache ist da ja sehr konkret. Ja? Mhm. Das heißt ja einen Einfall haben. Wenn was reinfallen soll, dann muss auch Platz sein.
Das ist logisch.
Ja. Das wenn man beim TikTok scrollen, wirst du wahrscheinlich nicht sonderlich kreativ.
Oh nein, da wird man auch ganz schön müde.
Ja.
Du malst auch, ne?
Ja.
Wie läuft's da so? Wie bist du da drauf gekommen? Weil auch noch nicht so extrem lange, oder? Das hast du irgendwann mit angefangen dann so.
Ich habe das immer schon mal. Ich kau erstmal weiter.
Oh ja. Gar kein Stress, wir haben total viel Zeit. Es ist immer sehr gemein von mir, dass die Gäste auch so viel reden müssen.
Also, ich hatte das immer, habe ich gedacht, oh, ich habe irgendwann Bock, ne, so einfach so eine Leinwand, dann malst du da irgendwas drauf, was dir kommt. Das ist so eine typische Sache, die ich so mir rumgeschleppt habe. So von den Sachen, die man irgendwann mal unbedingt machen möchte. Und dann habe ich vor ein paar Jahren dann so gedacht, so, nee, reicht jetzt. Das wird jetzt gemacht. Und dann bin ich in so ein Geschäft gefahren, habe mir mal so ein paar Leinwände gekauft und so ein bisschen Zeug, um einfach rumprobiert und habe wirklich Gefühl beim ersten Strich gemerkt, ja krass, das ist ja wie Song schreiben, nur ohne den anstrengenden Part. Mhm. Also weil, keine Ahnung, ich bin dann ein sehr visueller Typ. Ich stelle mir das dann vor, wie das sein muss. Dann fange ich an, das irgendwie zu machen. Dann sieht das natürlich nicht genauso aus. Und dann gucke ich da wieder drauf und denke, was muss ich dazu machen, damit das so aussieht? Und mach das dann. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo ich denke, ah, krass, so muss das sein. Mhm. Und das ist wie Songschreiben.
Aber verkaufst du deine Bilder dann auch, ne?
Ich habe noch keins verkauft.
Ah, nee?
Aber irgendwann habe ich da, also muss ich die einfach loswerden, mhm, tatsächlich. Also bei mir zu Hause steht alles voll.
Das sammelt sich doch, ne?
Ja, ja. Aber keine Ahnung, ich finde das total, das ist einfach, ich habe immer so als Jugendlicher habe ich gedacht, Musik ist mein, ich bin Musiker, ich kann nur Musik machen. Am Ende geht's, ist eigentlich das Ding, ich habe einfach ein, ich muss mich irgendwie ausdrücken. Also einfach um Sachen irgendwie loszuwerden, das ist irgendwie, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, wie viele andere auch nicht gelernt oder nicht gut gelernt, mit Emotionen umzugehen. Mhm. So, also habe ich angefangen, Songs zu schreiben. Mhm. So, weil es so mein Vehikel ist, um Sachen zu verarbeiten. Mhm. Aber das, ich, funktioniert auch auf anderem Weg. Ob ich jetzt ein Bild male, ob ich ein Video drehe oder was auch immer. Einfach mich irgendwie kreativ auszudrücken, ist so mein, hilft mir einfach sehr, macht mir Spaß. Mhm. Und es ist jetzt auch eine von den Sachen, auf die ich mich sehr freue, so wenn jetzt so die Tour gespielt ist, so im Sommer irgendwie nicht tausend Verpflichtungen zu haben, sondern wirklich mal in Ruhe Sachen malen zu können. Mhm. Und es ist auch lustig, weil ich original gestern die Nummer von jemandem im Podcast, in Potsdam bekommen habe, der da jetzt so ein Kulturzentrum aufbaut. Und ich ja gucke, ob ich da irgendwie so eine Art Atelier mir anmiete.
Oh, das ist gut.
Ich würde gerne bei Tageslicht Sachen machen und nicht bei mir in meinem Keller.
Ah, hast du das Atelier auch im Keller?
Ja. Ah. Ja, da ist viel los.
Ah, ja, irgendwie ein sehr, ich stelle mir deinen Keller so extrem groß vor.
Ja, das
vor. Ist... Das ist ein Tonstudio, das ist ein Gym und da ist ein Atelier
das Ding ist,
und
das,
deine Küchengeräte.
Ja, Keller klingt ja auch immer so kellerig. Das ist in dem Sinne gar nicht so kellerig, aber es ist halt ein großer Raum einfach.
Ja.
Der ist halt nicht, hat nicht so, ist halt nicht unterteilt, sondern einfach ein langer Schlauch von Raum. Ein Teil ist ein bisschen Sport, ein Teil steht so ein Schreibtisch mit meinen ganzen Malutensilien und die Rückseite ist dann so eine Art Fernsehstudio, sage ich jetzt mal. Also steht einfach, habe ich so einen Backdrop stehen, damit ich irgendwie... Okay. Du musst ja ständig irgendwelche Aufsager machen. Hey, hier ist Tim Bensko, ich spiele dann und dann ein Konzert. Würde mich freuen, euch zu sehen.
Nimmst du da auch deine TikTok-Videos auf?
Nee, also so... Meine Music Mondays, die ziehen jetzt gerade da runter. Mhm. Also, weil ich will, dass die immer gleich aussehen und immer alles gleich ist. Und der Vorteil ist, ich bin nicht mehr auf Tageslicht angewiesen. Das hat mich einfach...
Das ist auch stressig. Das ist stressig, ja, wenn du dann mal einen Winter hast oder einen Herbst oder selbst ja, jetzt zwei Tage ja, gutes Wetter und dann hast du auf einmal Sonne im Gesicht, das geht nicht und
ja,
dann musst du wieder...
Ja, das wird vor allem... Also, ich habe ein Kind so, ne? Mhm. Und ich, wie oft ich da schon zu Hause saß und dann quasi... Ich kann dann oft Sachen erst machen, wenn der schläft. Mhm. So. Und dann ist halt kein Licht mehr. Mhm. So, das ist halt ein Problem. Mhm. Und jetzt kann ich einfach in den Keller gehen und dann singe ich da irgendwie nochmal schnell irgendwie ein Liedchen in die Kamera da rein. Mhm.
So. Du hast vorhin schon darüber geredet, dass du dir früher alles so sehr doll manifestiert hast. Mhm. Unabsichtlich. Träumst du jetzt auch noch viel von Dingen?
Ja. Also auch mehr werdend. Also, weil ich, wie gesagt, so vor eigentlich ja, 2 Jahren, kann man sagen, angefangen, mich damit wieder intensiver zu beschäftigen. So in meinen Anfang 20ern war ich ultra doll in solchen Themen drin, habe alle Bücher gelesen, die es zu der Zeit gab. Und ja, da, ich bin da total wieder drin, so, weil ich einfach merke, wie das funktioniert. So. Und auch mittlerweile der festen Überzeugung bin, dass alles, was wir denken, sich manifestiert. Das, was wir nicht wissen, ist die Form. Also mein Lieblingsbeispiel, das ich gefühlt jede Woche dreimal erzähle, ist, wenn ich mir jetzt morgens sage, ich kriege heute Blumen geschenkt, dann stelle ich mir ja vor, wie das passiert. So, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass es nicht in der Form passiert. Aber, ne, also, dass mir jetzt irgendwie jemand einen Blumenstrauß überreicht. Aber es kann halt sein, dass du, keine Ahnung, eine Zeitung aufschlägst und dann ist da einfach das schönste Blumenfoto, das du je gesehen hast. Oder läufst unter einem Kirschbaum durch und ne? So. Und genau, deshalb, ich glaube, jeder einzelne Gedanke manifestiert sich. Und deshalb ist so dieses von wegen, dass man aufpassen sollte, was man denkt, ist wirklich ein wichtiges Thema. So. Mhm. Weil das ist ja auch, ne, was immer wieder Thema ist, so, dass wir, so wie wir mit uns selber reden, würden wir wahrscheinlich nie mit jemand anders reden. So. Man ist ja mit sich selber manchmal sehr hart im Gericht.
Man soll sich ja eigentlich so sehen wie so den besten Freund oder die beste Freundin. Wenn da mal was schief geht, wie würdest du der das vermitteln?
Ganz genau.
Ey, nicht so schlimm. Kriegst du nochmal hin.
Ja, und dann haben ja viele, und ich hatte das auch wirklich richtig lange, dass man sich so ein bisschen so immer das Worst-Case-Szenario ausmalt, so in der Hoffnung, okay, wenn ich mir das ausgemalt habe, dann kann mir nicht mehr viel passieren. Aber das kommen wir wieder dahin, dass man das damit auch ein bisschen manifestiert. Mhm. So, ja, es macht irgendwie schon auch, das ist immer so ein schmaler Grat, weil es macht schon Sinn, sich auch darauf vorzubereiten. Mhm. Da gibt es ja auch Studien zu, dass wenn du dich quasi mit so einer Situation beschäftigst und was damit so schief ging, was dabei so schief gehen könnte, natürlich wirst du nicht alle Szenarien durchdenken können, mhm, aber es wird dir trotzdem dann helfen, ja, wenn irgendwas passiert. Also Konzert, ja, ist ja das beste Beispiel, da kann tausend Sachen schief gehen. Aber du wirst einfach besser damit umgehen können, wenn du dich auf 3-4 Szenarien vorbereitet hast. Mhm. Aber es ist dann nochmal was anderes, sich irgendwie einzureden, auch von wegen, oh, das wird alles so schlimm werden. So, dann wird es dann schlimm werden.
Ja.
So,
ja. Kannst du so 3 Sachen empfehlen zu manifestieren für Leute, die zuhören?
Du meinst so quasi so Ziele, die sie für sich so manifestieren?
Ja. Oder ein Buch, was du als Empfehlung hast, was du gelesen hast. Ein Autor, den du empfehlen kannst.
Ja, Joe Dispenza ist der Master of Disaster, was Manifestationssachen, mhm, angeht. Würde ich das empfehlen im Sinne von, dass die Beispiele einfach unglaublich sind. Also wenn du, ne, das ist immer sehr viel dann über Anekdoten, was den Leuten dann so viele Sachen passieren. Und du denkst, kann ja nicht sein. So. Gleichzeitig finde ich aber so die Methode, die da angewendet wird, sehr kompliziert. Mhm. Sehr zeitaufwendig, und dann ist einfach...
Hast du das dann aber so durchgearbeitet komplett?
Oder ist es genug? Naja, ich habe mich damit beschäftigt. Ich war sogar kurz davor, zu so einem Seminar zu fliegen.
Echt?
Das habe ich dann aber quasi kurz vor knapp, habe ich das noch gecancelt.
Muss man dafür nicht so ultra viel Geld bezahlen?
Ja, frag mich nicht.
Wie viel?
Viel. No, nee, das ging jetzt eigentlich. Das ging ja eine ganze Woche. Das waren irgendwie, glaube ich, so 1.500 Euro. Das so hochgerechnet auf das, was da alles passiert war, war das total okay. Mhm. Zumal das jetzt nicht...
Hat man da auch so Verpflegung und Hotel, oder musste man das so...
Hotel ist extra gewesen. Mhm. Aber das war, ist jetzt nicht so ein Ding, keine Ahnung, wo du dann hinfährst und dann verkaufen sie dir dann noch die 20 Folgen DVD-Reihe, mhm, für 18.000 Euro. Mhm. Also deshalb, das ist schon okay, aber, mhm, habe ich am Ende nicht gemacht. Und tatsächlich, ich habe dann hier in Deutschland was anderes gemacht.
Auch ein Seminar?
Was Ähnliches tatsächlich. Mhm. Weil ich finde bei solchen Sachen immer, also wenn dann jemand kommt zu mir und sagt, er macht das jetzt irgendwie seit 5 Jahren, dann denke ich mir immer, okay, dann scheint es ja nicht geholfen zu haben. Also, das muss halt, wenn du sich zu so einem Seminar rennst, dann muss das irgendwas sein, was dich halt im besten Fall selbst ermächtigt. So, wenn ich das nun, dann habe ich dann nicht so Angst, dass sie einer jetzt in so ein Loophole halten wollen, damit du, mhm, immer wieder Geld zahlst. So. Mhm. Ich habe sowas, eine ähnliche Sache, MFL heißt das, hier in Deutschland gemacht. Also, wo du eigentlich am Ende des Tages lernst, ein bisschen mit deiner Intuition zu kommunizieren.
Ist das auch an eine Person gebunden?
Wie meinst du das?
Das Programm?
Nee, es gibt halt jemanden, der das quasi sich ausgedacht hat. Ja? Okay. So, und der das dann in dem Sinne auch unterrichtet. Mhm. Aber das, was du da lernst, ist am Ende des Tages eigentlich mit deiner Intuition zu kommunizieren. Und das Ziel ist eben quasi, dich selbst zu ermächtigen. Dass, mhm, du selber das machen kannst. Und nicht, dass du da gefälligst jede Woche wieder hinkommen sollst und damit das jemand für dich macht. So, das,
ja, es gibt schnell sonst das Gefühl von
das
so
ein Schneeballsystem. Genau, das finde ich ja ganz schwierig.
Und hier sind noch 3 Kilo Nahrungsergänzungsmittel.
Ja, genau, wenn das so kaffeefahrtmäßig ist, ja, und eigentlich versucht wird, dich immer wieder da irgendwie reinzuziehen. So, ja, und gesagt, das meine ich. Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, sowas irgendwie zu empfehlen. Leute, das müssen, ne, irgendwie selber für sich draußen. Für mich war das sehr ein Bauchgefühl-Ding, das mich da hingezogen hat. Und dann habe ich da festgestellt, okay, krass. Das mache ich ja die ganze Zeit aus Versehen schon.
Mhm. Aber dann würdest du dich nicht als so spirituell bezeichnen?
Doch, total.
Ja?
Ist das Eis oder ist das... Eis, kurz gedacht, ich habe ein Stück Zitrone. doch, total. Ich glaube, dass wir prinzipiell spirituelle Wesen sind. Mhm. Also, dass wir einfach nicht so richtig wahrhaben wollen. Also, nicht nur nicht wahrhaben wollen, sondern ja... Ja, uns das ja so ein bisschen abtrainiert worden ist. So, das ist ja eher, geht ja gesellschaftlich versucht, ist das ja eher so ein bisschen, hey, was sind das, ne? Sind das für Leute? Mhm. Aber die Entwicklung ist ja offensichtlich, dass das immer mehr Raum findet. Also auch wieder Lieblingsbeispiel, Akupunktur.
Das hast du schon mal gemacht?
Ja, natürlich habe ich das schon mal gemacht. Aber ich finde das ultra witzig.
Wo? Dass, im Gesicht?
Überall.
Ah, okay.
Aber ich finde es lustig, dass das mittlerweile irgendwie von Krankenkassen bezahlt wird und gleichzeitig aber so ein bisschen das, worum es da eigentlich geht, komplett einfach gesagt wird, das existiert nicht, aber wir können es ja nicht nachweisen. Also ne, Akupunktur macht ja nichts anderes als so, sagen wir mal so, die Energiezentren zu aktivieren wieder. Mhm. So. Aber dass eben quasi da irgendwie Energie durchfließen könnte, das ist halt irgendwie so eine Sache, die wir eigentlich ignorieren. Mhm. Und man sagt, nee, das ist alles Quatsch. Das ist alles Humbug. Mhm. So, aber ich habe also das Gefühl, dass unsere Gesellschaft sich ja sehr für öffnet und dementsprechend das auch größere Akzeptanz findet. Aber du hast halt wie bei allem immer das Problem, dass du natürlich 1000 Leute hast, die halt da draufspringen und so tun, als würden sie irgendwelche Sachen bei dir heilen können.
Oh, ganz gefährlich. Und eigentlich nur, auch.
Genau, ganz gefährlich. Und ja, da muss man einfach super aufpassen. Deshalb meine ich, also sobald du irgendwie das Gefühl hast, das ist irgendwie selbstermächtigend, gute Idee. Wenn alles nicht, andere. Dann weiß ich nicht, dann ist das vielleicht
von
nicht das
Rabattcodes Richtige. Fernhalten.
Genau, sobald du einen Rabattcode siehst, weiß ich nicht.
hast du mal eine Phase gehabt, wo du so Albträume hattest?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Phase war, aber Albträume hatte ich schon noch mal.
Ja, aber würdest du sagen, eher so viele, wenn du was so verarbeiten musst, auch wenn du viel erlebt hast, das haben ja viele.
Ja. Ich hab eher so, dass so nach so ganz manchmal dann so nach Jahren in einem Traum ich plötzlich irgendwas durchlebe, was irgendwie vor 8 Jahren ein Thema war. Ich habe das Gefühl, aber es ist dann so der Abschluss davon, als hätte ich jetzt final mein Gehirn beschlossen, das verarbeiten wir jetzt mal zu Ende.
Okay, krass.
So, das ist eher so ein Ding, was ich manchmal habe.
Ich habe häufig auch so, ich hatte das letztes Jahr, eine meiner besten Freundinnen hatte Geburtstag und ich war nicht da und deswegen habe ich habe ihr zum Geburtstag gratuliert, weil ich habe vergessen, ihr was zu schenken zum Geburtstag. Mhm. Und ich hatte ungefähr ein halbes Jahr später, bin ich so nachts aufgeschreckt und war so, fuck, ich habe dir nichts geschenkt und war so, scheiße. Und dann direkt am nächsten Tag habe ich ein Geschenk besorgt und bin so zu ihr und die war auch so, naja, der Geburtstag ist ein halbes Jahr her. Und dann war ich so, ja, aber ich habe dir nie was geschenkt, es tut mir total leid. Aber ich habe sowas, passiert mir auch, wenn, in der Nacht. Weil dann schrecke ich auf einmal hoch und bin so, ach du Scheiße, ich habe was vergessen.
Ja, das ist jetzt schon crazy, was da manchmal, ich habe viele Sachen hochkommen.
Ja. Ja. Okay, also nochmal Sportgymnasium und dann hast du aber direkt Musik gemacht, oder?
Ja, also genau. Ich habe dann so mit 16 habe ich dann endlich meine Eltern überzeugen können, dass Fußball reicht jetzt. Mhm. Und dann war mein Argument, ja, ich will ja Musik machen, ich muss ein Instrument lernen. Keine Angst, ich werde nicht auf der Straße hängen. Ich werde in der Zeit irgendwie ein Instrument lernen. Und dann bin ich direkt zum Gitarrenunterricht quasi rüber und habe da ein bisschen Gitarre gelernt. Mhm. Und dann ging das wirklich eigentlich super schnell. Da habe ich noch wirklich in der Schulzeit noch, hat mich dann so ein Regisseur in so einem Jugendclub da, so wie nennt man das, Jugendzentrum, in so einem Proberaum Gitarre spielen hören und meinte, willst du nicht die Songs für unser Theaterstück schreiben? Also völlig absurd. Also erstens weiß ich nicht, warum ich in dem Raum Gitarre gespielt habe und zweitens, warum, der hat mich ja nicht, in dem Sinne hat er mich nicht singen hören oder so. Und ich war aber natürlich, ich war ja auf so einem Trip, ich war wirklich auf einem Trip, ich war ja der festen Überzeugung, dass das alles sich fügen wird. Ich war wirklich ganz sicher, irgendwann sieht mich einer irgendwo, quatscht mich an und sagt, Tim, jetzt bringe ich dich groß raus. Ich hatte einmal hier in Berlin, unglaublich, also unglaublich dumm vor allem, da bin ich irgendwie mit Freunden irgendwo essen gewesen und nebenan, war im Restaurant nebenan, war so ein Kamerateam und aus irgendeinem Grund habe ich sofort ausgemacht, dass die von Star Search sind. Das war so eine Castingshow im Fernsehen mit Janet Biedermann in der Jury. Unglaublich. Ich habe die gesehen und dachte, jetzt geht's los, meine Karriere geht los. Und pass auf, 10 Minuten später quatscht mich einer an, kommt einer zu mir. Und ich war mir natürlich
da. Aber du standest dann da einfach rum.
Ich war nebenan im Restaurant quasi. Okay. Die waren draußen und haben da irgendwas gedreht. So. Und ich habe wirklich so gedacht, jetzt geht das los. 10 Minuten später quatscht mich einer an. Und ich gehe natürlich davon aus, der quatscht mich jetzt an, weil er denkt, ich wäre Sänger. Aber woher sollte der denn wissen, dass ich singe? Ja, also man ist ja da immer so ein bisschen. Und dann ist der, war das auch ein Fotograf. Der war in der Meinung, er müsste mich jetzt irgendwie als Model groß rausbringen. So, aber diese Gedankengänge, ich war der festen Überzeugung, irgendjemand würde mich jetzt irgendwie groß.
Was hast du gesagt? Hast du Ja zum Modeln gesagt?
Ich bin dann da, habe ich dann, das war wirklich ganz crazy. Der hat dann von mir so Testfotos gemacht, das war alles schon so ein bisschen obszön. Aha. Und also hatte jetzt nicht das allergeilste Gefühl dabei, ob das jetzt richtig ist. Aber der war zum Glück solide, der Mann. Also wir sind dann, der hat mich dann hier zu so einer Agentur, ist er dann mit mir mit den Fotos und so, die mich dann auch direkt unter Vertrag genommen haben. Mhm. Und so konnte ich mir dann so die letzten Schuljahre, konnte ich mir mein Taschengeld sehr gut aufbessern mit ein bisschen Modeljobs. Ich habe es gehasst.
Ja.
Ja. Die haben mich auch gehasst, weil ich es gehasst habe und einfach immer alles abgesagt habe, weil ich dachte, boah, ne. Aber Tim, wir brauchen neue Bilder für dein Buch. Und ich so, Alter, das erzählst du mir jetzt seit 5 Jahren. Irgendwann muss dieses Buch ja mal existent sein.
Scheiße. So, ja. Naja, und dann hast du Musik gemacht.
Genau, ich habe dann... Direkt. Also ich habe dann halt für dieses Theaterstück Songs geschrieben, mhm. die waren genauso fürchterlich gewesen, wie man sich das vorstellt.
Mhm. Ich stelle mir das gar nicht so fürchterlich
vor. Ja, wenn du also noch nie einen Song geschrieben hast, du machst halt...
Krass, dass sie dir das komplett angefangen
ja, haben. Ja, war komplett Wahnsinn. Aber das ist ja klar, dass du... Also das ist bei jedem so Menschen so, der ja, anfängt, ja. Songs zu schreiben. Du schreibst eigentlich erstmal nur alle Sachen ab, die du mhm. schon mal gehört hast. Mhm. Das sind alles diese Standardsachen von wegen, ja, ah, die Welt und keine Ahnung, die Wortwahl und die Themen und alles ist sehr absehbar. Mhm. Aber trotzdem, ne, das, ich werde ja oft gefragt, wie man halt Songs schreiben, wie macht man das? Und sage ich immer, ja, du musst das einfach tun. Mhm. Und das ist am Ende das Gleiche, wenn du ein, keine Ahnung, TikTok-Video machst oder was auch immer.
Das ist ja mit allen Sachen, die man anfängt.
Du musst sie anfangen ja. und es wird fürchterlich sein. Mhm. Und beim nächsten Mal wird es auch noch fürchterlich sein. Und dann irgendwann kriegst du ein Gespür dafür, was du nicht so fürchterlich findest. Ja. Und dann irgendwann landet es dann da, wo du gerne sein möchtest. Mhm. Genau, dann habe ich da gespielt und dann, also gespielt nicht so wirklich. Das war schnell klar, das ist nicht meins. Habe dann nur so ein bisschen gesungen und Instrumente gespielt, die ich nicht beherrscht habe. Mhm. Und bin dann aber gleichzeitig geupgradet worden in so die... eins ältere Gruppe quasi. Mhm. Und über die fing das dann eigentlich alles an. Da habe ich so ein bisschen Sachen gesungen. Irgendwann hatten die in Berlin einen Auftritt, den sie dann abgesagt haben, weil sie sich mal wieder gestritten hatten. Und habe ich gesagt, na, wenn ihr da nicht spielen wollt, dann kann ich doch da ein Konzert spielen. Mhm. Und das war dann eigentlich der Anfang.
Das war dein erstes Konzert.
Ja. Und dann ging das tatsächlich von da an super schnell, dass das professionalisiert wurde. Es hat dann noch sehr lange gedauert, bis ich dann losgegangen bin und versucht habe, einen Plattenvertrag zu bekommen. Aber das
irgendwie... Bist du richtig losgegangen, so auf...
Naja, losgegangen klingt jetzt wild, aber ich hatte dann eben wirklich relativ schnell ein Management einfach, weil ich mal vor meinem zweiten Konzert schon an einen Menschen ein Demo geschickt habe und der ist dann der Manager gewesen. Mhm. Und von da an haben wir im wahrsten Sinne des Wortes wirklich auf diesen Moment gewartet, an dem wir sagen, jetzt ist soweit. Mhm. So, und das hat von da an eine Weile gedauert, aber wir sind dann wirklich von dem Tag, an dem ich meinen Job, den ich dann zu dem Zeitpunkt hatte, als Auktionator gekündigt hatte, bis wir dann wirklich hier bei einem Label saßen, das waren irgendwie 2 Wochen, dann saßen wir da. Das und dann wurde das mich natürlich sehr beruhigt, weil sofort klar war, okay, wir sprechen da wirklich ernsthaft drüber, dass das was werden kann. Mhm. So. Aber wie gesagt, es war 2009, wo das dann losging mit irgendwie so mit Labels sprechen. Mhm. Aber erste Konzert war keine Ahnung. Also es war ein paar Jahre dazwischen auf jeden Fall. Mhm.
Pavlova mit Erdbeeren, Basilikum und einem Beiser, wie du das...
Das ist ein Beiser, ja.
Ein Beiser.
Unangenehm.
Ja, aber wie lange hat es gedauert, bis dir aufgefallen ist, dass es...
Ja, also wie gesagt, ich bin als Kind, habe ich jeden Morgen mir so ein Ding gekauft, weil ich musste durch einen Bäcker durchlaufen, um zur U-Bahn zu kommen. Und irgendwann ist also, es hat
so lange gedauert. Das ist auch krass, jeden Morgen so ein Zuckerball.
Ja, ich habe entweder, wie hieß das noch, ich habe so ein Ding oder so ein, wie heißen denn die... Natürlich einen Pfannkuchen, wie wir in Berlin sagen. Mhm. Wie sagst du dazu? Berliner. Ja. Pfannkuchen oder Spritzkuchen. Spritzkuchen war mein Ding auch.
Ich sag Pfannkuchen zu Berliner?
Ja. Der Berliner sagt zu Pfannkuchen, der Berliner sagt zu Berliner Pfannkuchen. So rum.
Aber was sagt ihr denn zu Pfannkuchen?
Die sind auch Pfannkuchen.
Ja, aber dann sind das ja unterschiedliche Gebäcke. Wenn ich dich jetzt frage, hey, wollen wir einen Pfannkuchen essen gehen, dann weißt du ja nicht, was ich mit dir essen gehen möchte.
Na, ich würde ja niemals nur einen Pfannkuchen essen, wenn es der andere Pfannkuchen wäre. Dann wären es ja mehrere Pfannkuchen. Dann wäre es, wollen wir Pfannkuchen?
Ja. Naja, irgendwie weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ich würde wohl weiter Berliner sein. Ja, guten. Wo ist das wohl von innen?
Wie hast du jetzt von so einem Beiser gehört?
Ah ja, das wusste ich gar nicht. Ich durfte das nicht essen als Kind. Bei uns gab es nicht so viel Zucker. Aber
ja, bei uns war das alles egal.
Ja?
Ja. Hm. Es gab immer noch Fertignudeln, immer jeden Tag.
Mm. Ihr wärt mein Traumhaushalt gewesen, glaube ich, früher.
Ja, weiß man nicht. Ja. Rückblickend bin ich ja schon ganz froh, dass ich das überstanden habe.
Ja. Worauf freust du dich jetzt aktuell?
Ich freue mich natürlich auf die Tour.
Mhm, natürlich. 17 Tage geht die, meinst du?
Ja, vom 10. Mai bis zum... Nee, was sage ich denn? Doch, 17 Tage. Mhm. Vom 10. Mai bis 26. Mai. Ja, aber keine Ahnung, ich weiß, wenn man dann so ein Musiker dann irgendwo ist und dann darüber redet, natürlich freut er sich auf die Tour, weil ist ja ein Musiker, freut sich auf die Tour. Ich kann das nicht beschreiben. Ich habe irgendwie.
Halt dich ein bisschen mit deinem Enthusiasmus zurück.
Nee, weil ich habe aber irgendwie, ich habe irgendwie besondere Gefühle dieser Tour gegenüber. Mhm. Weil das also wie so ein Einschnitt markiert. So, und ich will das gar nicht, also das ist irgendwie auch ein bisschen Quatsch, das irgendwie ausführlich darüber zu reden, weil das irgendwie so ein unterschwelliges Gefühl in mir drin ist. Ich freue mich einfach darauf, weil ich sehr das Gefühl habe, dass ich das sehr genießen werde. Mhm. Und deshalb auch glaube, dass das für die Leute einfach viel geiler wird, als wenn ich das nicht tun würde. Mhm. Also wenn man das, ne, sich irgendwie Stress macht, weil das irgendwie alles anstrengend ist und irgendwie die ganze Zeit Panik hat. Ich bin ultra entspannt, ich habe einfach Bock, diese Songs zu singen. Und ja, ich glaube, dass das einfach richtig schön wird.
Mhm. So. Du meintest gerade schon, du bist mit deiner Intuition ja verbunden. Mhm. Ist das so ein dauerhafter Zustand, würdest du sagen?
Das ist eben das Ding. Ich habe das ja schon angedeutet, dass ich da bei so einem Seminar war letztes Jahr, genau an meinem Geburtstag. Und das eigentlich Krasse für mich war, nicht das jetzt irgendwie zu lernen, dass man irgendwie mit seiner Intuition krasser kommunizieren kann oder dauerhaft zu kommunizieren, sondern ich war so, ja, ist ja alles schön und gut, aber das mache ich die ganze Zeit. Mhm. Das Einzige, was ich dann da eigentlich noch zusätzlich gelernt habe, ist das, was einem so ein bisschen im Weg steht eigentlich, wenn man versucht, irgendwie auf seinen Bauch zu hören, ist das eigene Ego. Und nicht nur im Sinne von, so wie wir uns jetzt so Ego vorstellen, so egoismusmäßig, sondern einfach im Sinne von allem, was wir gelernt haben, Sozialisierung und auch so Umfeld, die einem ja alle irgendwie Sachen sagen, von denen sie glauben, dass, wie man sie zu machen hätte. Das, ne, das muss man halt schaffen auszublenden. Und dann ist das wirklich ganz geil. Das macht sehr vieles sehr viel leichter. Mhm. Ich habe das schon immer behauptet, ohne das in irgendeiner Art und Weise untermauern zu können, dass wir Entscheidungen eigentlich immer in der Sekunde oder in der Millisekunde treffen, in der die Frage sich gestellt hat. Und das, was wir für eine Entscheidungsfindung halten, die danach kommt, die bei dem einen zwei, drei Tage dauert, bei dem anderen Monate, andere Jahre, dass das eher der Versuch ist, eine gute Begründung zu finden. So, dass man das sich selbst gegenüber begründen kann und auch vielleicht auch seinem Umfeld gegenüber begründen kann.
Das heißt, wenn man das Bewusstsein dafür hat, dass man eine Intuition hat oder ein Bauchgefühl, dann bist du selbst damit verbunden, selbst wenn du dich, also wenn ich tendiere ja dazu, dann mich mit Leuten zu besprechen, und weil ich denke, ich weiß nicht, wofür ich mich entscheiden soll. Und dann bin ich am Ende verwirrt. Das heißt, dann in dem Moment bin ich ja auch mit meiner Intuition verbunden, weil ich ja schon merke, dass ich Gründe versuche zu finden. Ja, habe ich das richtig verstanden?
Es ist eher so, dass man diesen ersten Impuls, und ich kenne das ja von mir auch, ne, du hast so einen Impuls, den du erstmal dann wegschiebst, weil du ja auch, läufst ja nicht alleine durch dieses Leben. Mhm. Also, ne, man hat ja dann irgendwie auch jetzt, keine Ahnung, was für deinen Podcast, du hast ja auch ein Team. Ich bespreche das mal lieber mit denen, statt ich das einfach vom Tisch wische, weil ich habe ja schon ein Bauchgefühl. So, und das ist so dieses erste Gefühl wegzuwischen, weil wir eben so ein bisschen gelernt haben, naja, nee, ich denke da nochmal drüber nach, so dass man nochmal rational drüber nachdenkt. Mhm. Das ist schön und gut, aber es bringt einem nicht wirklich weiter. Mhm. Und ich habe jetzt auch für mich so gerade so, das ist ja so das einfachste, so berufliche Entscheidung, keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Anfrage für einen Podcast bekomme. Dann kann ich mich jetzt hinsetzen und jetzt rational überlegen, ist das jetzt gut für mich und meine Karriere oder ist das schlecht für mich? Kann man machen. Mhm. Aber ich habe meistens einfach schon instant, einfach sofort ein Gefühl dafür, ob das was Gutes ist oder nicht. Und dann ist es mir egal, ob mir das was bringt oder nicht. So, wenn ich das Gefühl habe, das ist was Gutes, super geil. Und jetzt, was helfen kann, jetzt kommt der Bonus, den ich aber auch erst seit ein paar Wochen ist mir das irgendwie klar, dass das ja noch geiler ist, wenn du ein Umfeld hast, die auch so funktionieren. Also wenn du jetzt jemand bist, der nur auf dein Bauchgefühl hörst und alle drumherum machen es nicht, ist natürlich ein bisschen doof, dann kannst du dich mit dem 100-mal beraten, das wird immer irgendwie clashen. Aber vielleicht hast du ja auch jemanden in deinem Umfeld, der auch sehr nah an seinem Bauchgefühl ist. Mhm. So, und ich habe jetzt irgendwie seit ein paar Monaten einen neuen Manager, den ich schon 100 Jahre kenne, aber der jetzt irgendwie, endlich arbeiten wir richtig zusammen. Und wir haben es eigentlich so zufällig mitbekommen. Da haben wir so eine Anfrage für eine Sendung bekommen, für ein ESC. Mhm. Und da sollte irgendwie ein Song gesungen werden, so der beste ESC-Song aller Zeiten. Den hätte ich irgendwie neu interpretieren sollen. Gibt eine Abstimmung. Zuschauer stimmen ab und ich singe diesen Song. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, sag mal, dieses Voting läuft doch schon. Welcher Song ist denn da vorne? Mhm. Und dann hat der, kann ich jetzt nicht sagen, weil das ist leider noch nicht im Fernsehen gelaufen, kam dann halt der Song raus und dann habe ich ihn angerufen und gesagt, du nicht böse sein, aber mein Gefühl ist halt, dass das einfach gar nicht geil ist, das zu machen. Also der erste Impuls war so, oh, weiß ich nicht. Ob das denn, also die Sendung hätte bestimmt, ne, in der Theorie, jeder würde sich da drauf stürzen und sagen, ja geil, Reichweite bist, geht nicht mehr, du kannst irgendwie irgendwelche Facetten von dir zeigen, kannst zeigen, was du für ein toller Sänger bist, Musiker, keine Ahnung. Aber mein Gefühl war so, mh. Und dann sagt er, ja, als er das gehört hat, war auch erster Impuls, war so, Und dann haben halt beide festgestellt, dass das eigentlich, das ist für uns der allergeilste Weg, Entscheidungen zu treffen. Wir gucken einfach beide, horchen in uns hinein und sagen das Bauchgefühl, und dann ist uns wirklich egal, ob uns das theoretisch irgendwas bringen würde. So. Oder auch andersrum, dass man nüchtern oder neutral betrachtet sagt, ja, das ist jetzt aber wirklich, da solltest du lieber nicht hingehen. Mhm. So. Also keine Ahnung, kriege ich eine Anfrage für einen Fernsehgarten. Da würde ich jetzt neutral sagen, wäre jetzt keine so geile Idee, da hinzugehen. Aber wenn ich da so viel weiß, dass da mir lustig ist, dann gehe ich da hin.
Glaubst du, Bauchgefühl ist so tagesformabhängig?
Nein.
Ist immer da?
Nein.
Das kam ja wie aus der Pistole geschossen.
Ja, also das ist ein bisschen, das in einem, dazu müsste man ungefähr 10 dezidierte Podcast-Folgen machen, um das genau zu erklären, wie das so funktioniert.
Oder man schreibt ein Buch.
Oder man schreibt ein Buch. Aber ich glaube, dass das eher so ist, also ich versuche es mal ein bisschen an einem halben Beispiel. Wenn ich einen Song schreibe, ich glaube nicht, dass ich mir das ausdenke. Ich glaube, dass Ideen nichts ist, was wir erzeugen, sondern eher was, auf was wir zugreifen. Das ist quasi jetzt so der entscheidende Satz, dass es eher darum geht, auf Informationen zuzugreifen, die die ganze Zeit einfach da sind, als die in irgendeiner Art und Weise zu erzeugen. Da muss ich jetzt mal nachdenken.
Ich bin verwirrt. Das Einzige, was ich mal gehört habe, ist auch, dass man sich Sachen generell nie komplett neu ausdenkt, dass du dir halt nur Sachen vorstellen kannst, die du schon mal in irgendeiner Art und Weise gesehen hast, die du dann zusammen.
Die sind irgendwie, ja, das ist ja.
Dass es schon da ist, das meinst du, ne?
Das ist ja, also ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren ein gutes Buch gelesen, das große Buch vom Schlaf. Das ist immer noch meine Nummer 1 Buchempfehlung. Man wird danach eine Woche schlecht schlafen, wenn man dann weiß, wie wichtig Schlafen ist. Aber
wirklich?
Fand ich ultra interessant. Und da wurde eigentlich so ein bisschen so durch die Blume oder wahrscheinlich sogar wortwörtlich erklärt, wie eigentlich Kreativität funktioniert. Weil du schläfst und dein Hirn defragmentiert quasi die Informationen, die da so reingekommen sind. Und überlegt sich, brauche ich das noch? Wenn nicht, dann wird es weggeschmissen. Und falls doch, passiert dann halt quasi im Schlaf, dass das eben mit deinen alten Erfahrungen verbunden wird. Und das ist eigentlich Kreativität. Und deshalb ist eben für Kinder super wichtig, sehr viel zu schlafen, weil sich das Hirn ja noch quasi ausbildet. Und eben im Schlaf genau das passiert. Neue Erfahrungen werden mit alten Erfahrungen verknüpft. Und umso besser das funktioniert, desto kreativer ist halt so ein Mensch. So. Aber ja, du kannst natürlich nichts, also in dem Sinne nichts. Also das ist natürlich auch wieder so ein bisschen ein kleines Loophole. Aber du kannst ja immer nur aus Dingen, die da sind, neue Dinge erschaffen. So. Und da kann man jetzt irgendwie negativ sagen, ja, dann ist ja irgendwie nichts neu. Aber ich sehe das auch irgendwie eher, keine Ahnung, ich finde das eher positiv. Also natürlich ist alles in irgendeiner Art und Weise schon mal irgendwie da gewesen. Mhm. Aber ja, und? Das heißt trotzdem nicht, dass alles das Gleiche ist.
Mhm. Irgendwie wirkst du für mich so, als wärst du so komplett aufgeräumt im Kopf.
Naja, ich versuche es, aber ich
bin sicher hast nicht. Du das manchmal auch einfach, dass du dir, also du wirkst irgendwie so, dass du dir über alles schon mal Gedanken gemacht hast.
Also ich habe mir über viele Sachen schon Gedanken gemacht.
Ja.
Aber eigentlich das, was mich mittlerweile, also was schafft, dass ich seit ein paar, das ist ein gewissen Zeitraum, sage ich mal, wirklich ruhiger werde, ist eben, dass ich nicht mehr so viel über Sachen nachdenke. Also gleichzeitig denke ich auch über richtig viel nach, aber so keine Ahnung, auf ganz viele Sachen brauche ich keine Antworten mehr. Also so der Punkt, als ich da hinkam und festgestellt habe, okay, das und das ist total okay, wenn ich von da an nicht weiter weiß, das hat mich auch total beruhigt. Es ist auch okay, man muss auch nicht immer alles wissen.
Ja.
Ich glaube, es ist super wichtig, sich alle möglichen Fragen zu stellen. Das ist das Wichtigste. Aber es ist nicht wichtig, auf alles im Detail irgendwie eine Antwort zu kriegen. Also wenn man jetzt so ganz groß, ja, Gott, was ist Gott, wer ist Gott? So, nicht böse sein. Muss ich, interessiert mich überhaupt nicht. Also, weil es irgendwie klar ist, muss ja irgendwie, ja, irgendwas muss es geben, wovon das alles ausgegangen ist. Zumindest in unserer, so wie wir Menschen funktionieren, wir sind ja linear denkende Wesen, geht es nicht anders. Es muss irgendwie einen Anfang geben.
Ja, man kann sich auch keine Unendlichkeit vorstellen.
Ja.
Den Punkt hatte ich irgendwann mal, als ich mich mit dem All beschäftigt habe. Da war ich am Ende verwirrt und ganz traurig.
Und ich finde das aber dann auch beruhigend. Also, ich finde das auch beruhigend zu wissen, okay, pass auf, du hast einen Punkt. Was soll ich da weiter? Ich werde darauf keine Antwort finden. Ich werde vielleicht irgendeine Theorie haben. Mhm. So. Aber ich werde das doch niemals final beantworten können. Ich werde immer nur so eine Idee davon haben, wie das sein könnte. So. Und das ist ja am Ende eigentlich so, auch das reicht ja völlig aus. Mhm. Also am Ende geht es ja, das ist wie bei Kindeserziehung, ja. Du machst das, was funktioniert. Ja? So, ist mir egal, ob in irgendeinem Buch steht, dass das der richtige Weg ist. Ich muss für dich einen Weg finden, der funktioniert. Und das gilt, glaube ich, fürs ganze Leben. Mhm. So, wenn du der Meinung bist, dass in deinem Kaffeesatz deine Zukunft steht und dir das jetzt die Zukunft, du immer nur deinen Kaffeesatz lesen musst und dann läuft das für dich, dann bitte tue das. So, dann ist das für dich das Richtige. Mhm. Schwierig wird es dann, wenn du da anfängst, durch die Gegend zu laufen, mit erhobenem Zeigefinger hin zu erklären, ey, würde eigentlich euch alle gerne erschießen, wenn ihr nicht aus dem Kaffeesatz das macht. So.
Ja, dann
das ist einfach das, was
Verschwörungstheoretiker.
Nee, aber das ist ja gut, das ist ja eigentlich das, was alle Religionen dieser Welt irgendwann angefangen haben zu machen. Zu sagen, okay, warte mal, ihr einfach müsst das alle glauben, ja. Weil sonst wollen wir euch hier nicht.
Ich würde das Thema jetzt nicht mehr anfangen.
Das reicht mir völlig aus.
Ja. Aber ich würde dir gerne sagen, dass ich mich ganz sehr gefreut habe, dass du hier so viel geteilt hast, so viel philosophiert hast. Es fühlt sich an wie die große philosophische Folge, weil wir über ganz viele Träume...
Tut mir und leid.
Nee, total super, ich liebe das doch. Ja, genau, deswegen danke, dass du heute hier warst. Ja,
danke für die Einladung. Danke fürs leckere Essen.
Ja, hat sie geschmeckt.
Sehr gut.
Würdest du weiterempfehlen?
Würde ich weiterempfehlen.